Heute Abend, du kannst geheilt werden. Dir kann geholfen werden. Viele Menschen resignieren, sind mutlos. Und zwar, weil ihnen niemand Mut macht. Menschen sind mutlos, weil ihnen niemand Mut macht. Unser Auftrag im Gottesdienst ist, Menschen zu ermutigen. Über unser Land macht sich ein Geist der Resignation breit. Menschen resignieren, ach, es hat alles keinen Wert, wir werden auswandern. Mir hat einer jetzt aus Norden, der uns in unser Gottesdienst kam, schrieb mir eine Karte oder einen Brief, einen lieben Brief, nicht Karte, sondern einen ganzen Brief mit ein paar Seiten. Ich bin jetzt in Norwegen angekommen. Hier ist alles ganz anders. Norwegen ganz anders. Warum muss ich nach Norwegen gehen, um eine andere Atmosphäre spüren? Hier hat er gespürt, ein Geist der Depression, ein Geist der Bedrückung. In Norwegen ist alles anders. Vielleicht hängt es doch mit den Fürsten, Gewalten und Mächten, die in der Luft herrschen, dass ein Geist der Bedrückung unsere Nation bedrückt. Vielleicht. Aber wir haben doch den Heiligen Geist, oder nicht? Wer hat den Heiligen Geist? Darf ich mal deine Hand sehen? Wir haben doch die Kraft des Heiligen Geistes. Und mit dem Heiligen Geist können wir auffahren wie Adler. Mit der Kraft des Heiligen Geistes können wir alles hinter uns lassen. Und das ist auch meine Botschaft. Ein Mensch, der wiedergeboren ist, der kann alles zurücklassen. Der lässt alles zurück. So. Resignation kommt vom Teufel, nicht vom Heiligen Geist. So, wenn jemand zu dir kommt und sagt, du kannst nicht geheilt werden, dir kann nicht geholfen werden, du kannst nicht gerettet werden, vergiss das. Das ist Dummheit. Du kannst. Ich kann's. Ich kann's mit meinem Gott. Oder wenn jemand zu dir kommt, dich braucht niemand. Also du bist unnötig, du bist übrig. Gott braucht dich. Halleluja. Du wirst von Gott, wirst erwartet sogar im Himmel. Und wie viel mehr hier auf Erden. Du wirst von Gott benötigt, sehr dringend. Die Welt braucht Heilande, braucht Messias, sie braucht Heilande, so wie Jesus einer war, wie Moses einer war, wie Simson einer war, wie Gideon einer war. Menschen, die hinausgehen und die Welt für Gott erobern. Heilande. Du darfst nicht nur an den Heiland glauben, sondern Gott will dich als Heiland benutzen. Als Erlöser benutzen, wo die Ketten den Leuten wegmacht von den Händen. Sie in die Freiheit führt und sagt, komm raus, der Geist des Herrn ist auf mir. Nicht der Geist der Bedrückung, sondern der Geist des Herrn. Der hat mich gesalbt zu was? Und dich, wir alle sind Gesalbte Gottes. Der hat uns gesalbt, Armen das Evangelium zu predigen. Gefangenen die Freiheit, Blinden das Augenlicht zu bringen. Lahme, dass sie gehen. Das ist unser gemeinsamer großer Auftrag, was wir als Gemeinde, als Leib Jesu haben. So, heilt Kranke, hat Jesus sogar gesagt. Der Geist der Ermutigung. Das ist, was wir hier verbreiten wollen. Deshalb dieses Halleluja. Mir gefällt's, Halleluja. Jetzt können wir ein bisschen verschnörgeln, dieses Halleluja. Jetzt können wir irgendwo verschönern, noch ein bisschen bunt ausmalen. So dieses Haar, dieses ein bisschen hartes, so technisch. So. Aber es gibt noch schöne andere Buchstaben, gotisch, verschnörgeln. Halleluja. Ich denke, es ist so wichtig, dass wir positiv gepolt sind. Positiv uns auf den Herrn konzentrieren. Denn damit fängt Gesundheit an. Wenn dein Geist geheilt ist, ist auch dein Körper geheilt. Wenn dein Geist geheilt ist, ist deine Umgebung geheilt. Wenn dein Geist geheilt ist, sind deine Finanzen geheilt. Es sind deine Einnahmen, sind deine Ausgaben geheilt. Es sind deine Beziehungen geheilt. Es sind deine Empfindungen. Es ist alles geheilt. Wenn der Geist des Herrn da ist, es ist der Geist der Heilung. Deshalb, ich ermutige Menschen, sich nicht aufzugeben. Der Teufel möchte, dass du resignierst und dich aufgibst. Dich braucht niemand. Gott braucht dich. Oder, mich versteht niemand. Das kennst du auch, solche Leute. Mich versteht niemand. Niemand hat Zeit für mich. Niemand kümmert sich um mich. Gott kümmert sich um dich. Halleluja. Lass uns zusammen sagen, Gott kümmert sich um mich. Er will wissen, wie es mir geht. Er will wissen, wie ich mich fühle. Und er will wissen, was für Probleme ich habe. Und wo mir der Schuh drückt. Amen. Das will Gott wissen. Du musst ihm nur sagen, wir müssen dem Herrn unsere Not klagen. Geschwister, nicht den Menschen. Die Menschen, da geht's hier rein und da wieder raus, aber Gott deine Not klagen. Schütte dein Herz vor dem Herrn aus. So, er versteht dich, er kümmert sich um dich. Er nimmt sich Zeit für dich. In Jesaja 53, Vers 5, das ist nur ein Vers, ich werde heute ein paar Bibelstellen lesen, vielleicht auch ein bisschen ungewöhnliche Bibelstellen, die für euch ungewöhnlich sind, aber eine tiefe Botschaft. Da heißt es, in seine Striemen sind wir geheilt. In seine Striemen sind wir geheilt. Kannst du Halleluja sagen? Halleluja. In seine Striemen. Du solltest viel mehr Halleluja in deinem Leben sagen. Du sagst viel zu wenig Halleluja. Halleluja, das ist so wie 10 Tassen Kaffee. Da gehst auf, Halleluja. Da fährst du auf wie ein Adler. In seine Striemen sind wir geheilt. Halleluja. sage ich selber. Halleluja. Aber nein, lass es nochmal, ich will es nochmal sagen. In seine Striemen sind wir geheilt.
In seine Striemen
nein, sind wir ihr müsst Halleluja sagen. Ja. Wir denken immer nur in seine Stimme. Nein, wir sollten eigentlich schon, das ist alles schon erledigt. Alles schon passiert. Alles schon Geschichte. Alles schon 2000 Jahre alt. Alles schon gehört in die Annalen nur. Halleluja. In seine Striemen sind wir geheilt. In Lukas Kapitel 4, Vers 18 sagt der Herr selbst, oder bringt das prophetische Wort, der Geist des Herrn ist auf ihn, um Kranke zu heilen, Gebundene zu befreien und Armen das Evangelium zu predigen. Was mir hier groß geworden ist in dieser Stelle, Lukas 4, Vers 18, ohne den Heiligen Geist läuft es nicht. Ohne den Heiligen Geist sind wir arme Bettler. Ohne den Heiligen Geist haben wir ein mageres Evangelium. Ohne den Heiligen Geist führen wir ein primitives Leben. Ohne den Heiligen Geist, der Geist des Herrn ist auf mir. Ohne den Heiligen Geist sind wir unproduktiv. Ohne den Heiligen Geist kannst du den Laden hier vergessen. Ohne den Heiligen Geist haben wir keine Existenzberechtigung. Ohne den Heiligen Geist kommen wir nicht weiter. Deshalb, wir brauchen keine geistlosen Versammlungen, sondern wir möchten Versammlungen, Gottesdienste haben, wo der Heilige Geist zu Hause ist. Macht hoch die Tür, die Tür macht weit. Nicht nur für den Herrn, sondern auch für den Heiligen Geist. Wir sollen die Türen für den Heiligen Geist aufmachen. Und dann beginnt das neue Leben. Der Geist, der Jesus aus dem Grab herausholte, dieser Geist macht unsere sterblichen Leiber lebendig, heißt es. Der Geist Gottes macht unsere sterblichen Leiber lebendig. Jetzt nehme ich diese Bibelstelle und verdrehe diese Bibelstelle. Und dann sage ich, dieser Geist, der bei Jesus wirkte, auf Lahme, Blinde, Kranke, Taube, Stumme etc., Aussätzige, derselbe Geist wirkt heute noch und macht unsere kranken Leiber gesund. Unsere gebundenen Leiber frei oder Geister frei, unsere Seelen frei. Derselbe Geist, der damals wirkte, derselbe Geist, der auf der Flut, über die Urflut brütete, dieser selbe Geist, der so schöpferisch war, dieser selbe Geist bringt dir neue Organe. Egal, ob deine Hüfte kaputt ist, ob dein Knie kaputt ist, ob dein Nerven kaputt sind, ob deine Adern kaputt sind, egal was kaputt ist. Der Geist, der über die Schöpfung brütete und über dieses Nichts brütete, der Geist, der sowas Wunderbares ausgebrütet hat, derselbe Geist bringt Gesundheit. Das ist der Geist der Gesundheit. Und deshalb, wenn du betest, du solltest auch im Heiligen Geist beten. Und der Geist gibt Zeugnis deinem Geist. Warum? Dass du Kind Gottes bist, dass du geheilt bist in seine Striemen. Nur über den Geist erfährst du, dass du geheilt bist in seine Striemen. Im Buch kann viel geschrieben sein, in der Bibel kann viel geschrieben stehen. Du kannst glauben oder nicht glauben, es ist egal, passiert nichts, ändert sich nichts. Aber wenn der Geist diese Worte lebendig macht, in seine Striemen, egal wie diese Worte alt sind, wie viel tausend von Jahren oder wie viel Tage alt das Wort ist, es wird leben, es entsteht Leben. In seine Wunden, in seine Striemen. Das muss uns vom Heiligen Geist übersetzt werden. Das muss uns vom Heiligen Geist verdeutlicht werden. In seine Striemen bin ich geheilt. Halleluja. Halleluja. So. Nur wo der Heilige Geist ist, ist Leben. Nur wo der Heilige Geist ist, ist Gott zu Hause. Nur wo der Heilige Geist ist, ist Gesundheit daheim. Nur wo der Heilige Geist ist, ist Hoffnung. Nur, und da ist immer Hoffnung. Der Heilige Geist gibt uns immer wieder Hoffnung. Gib's nicht auf. Nur dort atmest du auf, wo der Heilige Geist zu Hause ist. Dort gehst du auf und blühst auf. Dort wird aus der Wüste plötzlich Leben, Herrlichkeit etc. Du kannst geheilt werden. Und das ist die Möglichkeit, die ich dir anbiete heute, durch den Heiligen Geist. Wenn sein Geist in dir hineinkommt, bist du nicht mehr Johannes Matthäus, bist nicht mehr du, du bist Jesus. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Du bist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wenn der Geist Gottes, nicht irgendein Gespenst, nicht irgendeine Idee, nicht irgendeine Ideologie, nicht irgendeine Philosophie oder Theologie oder Theorie. Nein, der Heilige Geist muss in unser Körper kommen. Und dann brennt es in unseren Gebeinen. Dann kommen Leute und sagen, mir ist es so warm. Du, warum? Weil Gott Liebe ist. Weil Gott ein Strom des Friedens ist. Mir ist so wohl. Und dann kannst du singen, selbst mittendrin in der Hölle, mir ist wohl in dem Herrn. Mitten in der Katastrophe, mittendrin auf Sterbebett, mittendrin im Leichenhaus, mittendrin im Krankenhaus. Du kannst singen, mir ist wohl in dem Herrn. Und dann sagst du immer noch Halleluja. Wir sind wiedergeboren. Durch was sind wir wiedergeboren? Aus Wasser und Geist, Johannes 3. Aus Wasser und Geist. Jeder, der wiedergeboren ist, und ich will nicht fragen, wer ist wiedergeboren, das weißt du, das weiß ich, das weiß jeder für sich selbst. Und das muss jeder selbst für sich selbst die Frage beantworten. Aber wenn du wiedergeboren bist, dann streifst du das alte Leben ab. Dann lebst du nicht mehr das alte Leben, das alte ist vorbei. Du bist eine neue Schöpfung. Wiedergeburt ist, du bist eine neue, total neue Schöpfung. Deine alten Belastungen belasten dich nicht mehr. Halleluja. Warum? Weil du ganz andere Lasten hast auf deine Schultern. Kommt hier zu mir, ich will euch erquicken, sagt Jesus, oder alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Legt ab euer Joch, legt ab euer Lasten, und dann gibt der Heiland uns sein Joch und seine Lasten. Und mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Federleicht sogar. Warum? Weil Gott uns hilft zu tragen. Du streifst das alte bisherige Leben ab. Du hast auch keine Lust mehr, dieses alte Leben zu leben. Warum? Weil etwas Neues ist in dir hineingekommen und um dich herum passiert. Dein Inneres und dein Äußeres hat sich verändert. Du streifst es alles ab. Wie so Winterfell und Sommerfell bei den Tieren. Da laust du dich ab. Da geht alles weg. Was bisher dich krank machte, hat kein Recht mehr an dir. Und deshalb, Wiedergeburt ist die Voraussetzung für eine vernünftige Heilung für Kinder Gottes. Ich meine jetzt nicht draußen, wenn ich evangelisiere. Ist wieder ganz was anderes. Ist ein anderes Kapitel. Aber wie werde ich und wie bleibe ich gesund? Ich möchte für Kinder Gottes hier sagen, du als Kind Gottes kannst gesund leben, ohne dass du jedes Mal wartest, wann kommt Billy, wann kommt Bruder sowieso, wann kommt Schwester sowieso. Ach, vergiss doch den ganzen Schmarrn. Jesus ist hier. Amen. Amen. Du brauchst weder Pastor Matutis noch irgendwelchen Hinz und Kunz und Müller und Meier. Jesus ist hier. Und deshalb, wir als Kinder Gottes müssen lernen, in der Gesundheit zu leben, und zwar permanent. Nicht nur, wenn Billy da ist, ist man gesund für eine Woche, und dann ist der gute Mann wieder weg, und dann sind sie wieder alle krank und schwermütig. Ja, heute rief mich sogar jemand an, wann kommt Billy? Ich habe seit in diesem Jahr nicht mehr. Ach, dann muss ich sterben. Und dann sagt sie, ja, ich muss zur Operation. Ja, bitteschön, dann gehst halt zur Operation. Wenn du auf Menschen wartest und nicht auf den Herrn wartest, wirst du keine Hilfe bekommen. Verflucht ist jeder, der sich auf Menschen verlässt. Gesegnet ist jeder, der sich auf den Herrn verlässt. Und deshalb, wir sollen den Herrn suchen. Gewiss, Gott benutzt Menschen und Gott segnet Menschen und Gott gebraucht Menschen. Halleluja. Aber Menschen sind nur Werkzeuge und nicht mehr. Und das Werk ist es, um was es geht, nicht um Werkzeuge. Ums Werk geht es, nicht um Werkzeuge. Und Gott will ein Werk der Heilung an uns vollbringen. Irgendjemand muss es auslösen, irgendjemand muss einen Rippenstoß geben, irgendjemand muss es ansetzen, aber dann macht Gott weiter. Wiedergeboren. Wenn du wiedergeboren wirst, dann merkst du plötzlich, da ist keine Macht mehr, die mich krank machen kann, was mich beleidigen kann, was mich nach unten ziehen kann. Gott will dich gesund machen. Halleluja. Will er das überhaupt? Ja, freilich, freilich. Eigentlich eine ganz dumme Frage. Will Gott mich gesund machen? Kann Gott mich gesund machen? Es ist eine der dümmsten Fragen, die es überhaupt gibt. Will Gott, dass seine Kinder Krüppel sind? Will Gott verstümmelte Kinder haben? Hat er die lieb? Gewiss hat er die lieb. Will Gott behinderte Kinder haben? Entstellte? Verblödete? Will Gott das? Ist das sein Wille? Das will der Teufel uns unterjubeln. Der Teufel will uns sagen, guck mal, aus diesem kranken, verstümmelten, vergammelten, verkommenen Menschen, das, Gott hat nur für dieses ein Interesse. Weißt du, wozu Jesus in diese Welt kam? Apostelgeschichte 10. Er kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Deswegen kam Jesus. Er kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Markus 1, da begegnet er dem Aussätzigen und so weiter. Und kannst du mich gesund machen? Ja, wenn du willst. Probier's mal, wenn du willst. Gott sagt, ich will's. Gott brennt drauf. Jesus kam deswegen, und das damit begann seine Sendung. Lukas Kapitel 4, oder wir können lesen, um die Werke des Teufels zu zerstören, und Krankheit ist ein Werk des Teufels. Einverstanden? Wie dumm willst du? Hier fragt der Mensch, kannst du mich gesund machen? Willst du gesund machen? Und was sagt Jesus? Sei rein zu dem Aussätzigen, Markus 1. Jetzt das Geheimnis. Wie kannst du gesund werden? Reinheit. Sei rein, hat Jesus zu diesem Aussätzigen gesagt. Reinheit wirkt Gesundheit. Reinheit ist der Wille Gottes. Du musst auch nicht fragen, was ist der Wille Gottes? Will Gott mich gesund machen oder nicht? Ich brauche eine Offenbarung. Will Gott mich heilen, will Gott mich nicht heilen? Du brauchst keine Offenbarung deswegen. Das steht in dem Wort Gottes schon. Längst seit 2000 Jahren hat Gott schon offenbart. Warum soll er dir was anderes offenbaren, als was er schon damals offenbarte? Ich will dich heilen. Ich will dein Arzt sein. Ich will dich aufrichten. Ich will, dass du aufrecht gehst. Ich will, dass du rein bist. Ich will, dass du siehst. Ich will, dass du hörst. Gott will das. Also, sonst hätte er uns keine Augen geschenkt, keine Ohren, keine Füße, wenn er das nicht will. Du musst hier gar nicht mal so groß hinterfragen. Willst du? Gott ist an unserem Wohlergehen interessiert, egal was es ist jetzt. Ich möchte nicht nur für Kranke reden, denn so viele Kranke haben wir gar nicht. Denn wir beten ja für Kranke und wir segnen die Kranke. Und weißt du, der Kranke sollte eigentlich auf seinen Schild, auf seinen Brustschild tragen, ich bin gesegnet. Krankheit, ich habe mit dir nichts zu schaffen. Ich habe kein Interesse an dir. Ich habe keine Verwendung für dich. Weder hier noch hier drüben. Also mit Krankheit kann ich nichts anfangen. Ich bin gesegnet und ich gehöre zu dem gesegneten Volk. Und zu dem Segen Gottes gehört Gesundheit. Halleluja. Gott will nicht den Tod der Sünde, sondern dass er sich bekehre und lebe. Das ist, was Gott will. Und du brauchst dieses vom Heiligen Geist inspirierte Wort, dieses inspirierte Denken. Gott will das Beste für seine Kinder. Amen. Kannst laut sagen. Gott will das Beste. Und da kann man richtig Halleluja schreien und rufen. Gott will das Beste. Und es ist so wichtig, dass wir immer nur mit dem Besten rechnen. Bringt das beste Kleid, besten Ochsen, das beste Stück und so weiter. Gott will das Beste. Oral Roberts hat einmal einen Satz gesprochen und hat die bunte Illustrierte hier in Deutschland, als er in Frankfurt war, geschrieben, Gott heilt Oral Roberts kassiert. Okay, aber seine Botschaft war, Gott ist ein guter Gott und der Teufel ist ein schlechter Teufel. Und das müssen wir immer wissen. Gott ist ein guter Gott. Halleluja. Und der Teufel ist ein schlechter Teufel. Der versteht sein Handwerk nicht. Der könnte sich ganz anders verhalten. Könnte mehr Erfolg haben, wenn er nicht so schlecht wäre. Aber er ist so ein schlechter Teufel. Merkt es immer hinterher. Du brauchst die Erkenntnis Gottes. Und die Erkenntnis Gottes ist, Gott ist gut. Gott ist gut. Er ist ein guter Gott. Er denkt logisch. Er handelt nie unlogisch. Wie ich gesagt, also will er kranke Kinder haben. Kannst du dir vorstellen im Himmel, dass unser Bruder das Ding da braucht? Oder jemand anders sein Hörapparat? Oder ich meine bunten Gläser? Wir werden das alles gar nicht mehr brauchen. Das Ganze. Weißt du, das lassen wir hier für den Teufel, damit er auch noch irgendwie ein bisschen Recycling hat. Für sein altes, wie dieser alte Planeten Erde. Nein, wir lassen das alles zurück, weil wir das alles gar nicht brauchen werden. Gott will das Beste. Gott will deine, meine, unsere Seligkeit. Er will unsere Erlösung, unsere Freiheit, unser Leben, unsere Entfaltung, unser Wachstum, unsere Freude, unser Glück. Gott will sehen, wie die Kinder glücklich im Sandkasten spielen. Das ist, wo er Spaß hat. Glücklich im Sandkasten. Kinder, die weinen und plärren und klagen und den Eltern, und so weiter. Die Eltern würden bald diese Kinder adoptieren, zur Adoption freigeben. Also solche Kinder kann weder Vater, Mutter noch sonst irgendjemand gebrauchen, die nur plärren. Gott will Kinder haben, die Dankeschön sagen, die Halleluja singen, morgens schon, noch bevor sie aufstehen und abends, wenn sie ins Bett gehen, nachts träumen sie nur noch Halleluja. Halleluja-Träume. Du solltest Halleluja-Träume haben. Solange du den Willen Gottes nicht weißt, bist immer ein unsicherer Mensch. Traust dir nicht zu, traust Gott nicht zu. Du denkst immer, Gott liebt stöhnende Kinder. Nein, Gott liebt nicht weinende, stöhnende Kinder oder klagende Kinder. Bevor Gott irgendetwas macht, treibt er die ganzen Klageweiber raus. Oder Gott liebt die Aussätzigen, Außenseiter und so weiter. Kinder Gottes müssen immer Außenseiter bleiben. Geschwister, Kinder Gottes sind nicht Außenseiter. Und ich darf Sie sagen, eins von wenn ich morgen predige, aber vielleicht sehe ich einen und den anderen morgen nicht. Deshalb will ich dir jetzt sagen, weißt du, wenn Gott wollte, dass seine Kinder Außenseiter wären, dann hätte sein Volk Israel nach Feuerland verfrachtet, nach Alaska verfrachtet oder irgendwo bei irgendeiner Fidschi-Insel und dort hätten sie vegetieren können. Aber weißt du, was Gott gemacht hat? Hat sein Volk mittendrin, wo die Kontinente zusammenstoßen, Afrika, Asien und Europa. Dort hat er seine Kinder platziert. Mittendrin in der Welt. Nicht irgendwie Außenseiter. Hör auf mit diesem Außenseiterdenken. Das ist, was der Teufel gerne möchte. Kinder Gottes sind Außenseiter. Kinder Gottes sind Zentrum, weil sie das Zentrum in sich haben. Jesus. Wir gehören zu der Zentrumspartei, Leute. Zu der Zentrumsgemeinde. Zu dem Zentrumsvolk gehören wir. Nicht irgendwo Außenseiter weit weg. Nein. Da gehören wir hin und wir gehen nicht von unserem Platz weg. Im Gegenteil, wir bleiben so lange stehen. Du musst ja verdrängen lernen. Weißt du, wie man verdrängen kann? Da stehst du hin und da gehen die Leute schon automatisch auf Seite. Du musst verdrängen lernen. Und wir haben so viel zu verdrängen, die bösen Geister zu verdrängen. Da stellt man sich so hin, weißt du, und da kommt man einfach so ran und am Schluss, da schiebt man auf die Seite und so weiter. Verdrängen, lerne zu verdrängen. Du wirst verdrängt. Auf dich wartet niemand. Dich will niemand, aber Gott hat dich platziert mittendrin. Das kleinste Volk hat das Israel-Volk Gottes. Das kleinste Volk soll das mächtigste Volk sein. Und alles kreist und dreht sich da drum. Gott will nicht, dass seine Kinder komisch sind, weltfremd sind, ängstlich, verzagt und kränklich und gebrechlich sind. Das ist nicht der Wille Gottes. Das ist nicht der Wille Gottes. Wenn das der Fall wäre, dann hätte Gott sich anderes Volk auserwählen müssen als das Volk der Juden. Gott will ein starkes Volk haben. Euer einer soll 1000 jagen. Und der Arme soll sagen, ich bin reich, der Schwache soll sagen, ich bin stark. Weißt du, wenn Gott nur das, was nichts ist. Ja? Jesus kam, um das, was nichts ist, diese asoziale, diese Unterschicht. Weißt du, wozu Jesus kam? Um die Unterschicht zur Oberschicht zu machen. Deshalb ist Jesus in diese Welt gekommen. Um die Außenseiter, die ganz tief unten sind, nach oben zu bringen. Und das betet die Mutter Maria. Und du hast die Niedrigkeit deiner Macht gesehen. Maria hat zu der Unterschicht gehört. Zu den Untersten von Untersten hat sie gehört. Und Gott hat sie so hochgebracht. Mutter Jesu. Gegrüßt seist du Maria, beten die Katholiken heute noch. Das ist die Sprache, die ihnen verschlagen. Maria. Weißt du, Gott macht aus nichts Oberschicht. Das ist, was Gott will. Der Teufel möchte gerne unser ganzes Volk zur Unterschicht machen. Der Teufel möchte alle Kinder Gottes zur Unterschicht machen. Aber Gott ist gekommen durch seinen Heiligen Geist. Da bekommen wir wie Korken, wir fangen an zu schwimmen und wir sind plötzlich, wir haben Oberwasser. Oberschicht. Du musst vom Willen Gottes überzeugt sein, sonst kannst du gar nicht mehr weitermachen in dieser Welt. Solange du nicht vom Willen Gottes überzeugt bist, weißt du nicht, dass Gott das Beste für seine Kinder will. Du musst also überzeugt werden, überwältigt werden vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist muss dich dir so einsuggerieren, Gott will das Beste für mich. Gott will das Beste für mich. Gott will meine Gesundheit. Gott will meinen Erfolg. Gott will meinen Sieg. Gott will meinen Fortschritt. Gott will mein Wachstum. Und du musst die Versprechung Gottes diesbezüglich kennen. Was hat er denn gesagt? Was hat er denn gesagt? Du musst wissen, Garten Eden, das Paradies, das Beste von Besten. Alle Bäume lustig anzusehen, fröhlich anzusehen, das ganze Gezwitscher der Vögel. Den besten Ort im Universum hat er sich ausgewählt für seine Kinder, für die Menschen und auch die Erde. Die Erde hat die besten Lebensbedingungen im gesamten Universum. Bisher haben die Wissenschaftler noch nichts was anderes gefunden als die Erde. Klima, die Luft, die Temperatur stimmt, alles und so weiter. Der Mensch, wo Gott den Menschen platziert hat, ist das Beste vom Besten. Gott will das Beste für dich. Lass dir nichts was anderes vormachen. Gott will, dass du auf der Sonnenseite des Lebens lebst. Dass du, so wie Volk Israel, wie die Israeliten, die Juden damals, als Gott noch mit ihnen war, zum Nabel der Welt. Jerusalem, zum Nabel der Welt. Das hat Gott gemacht. Tut mir leid. Du musst einen anderen Gott wählen oder mit Gott ins Gericht gehen. Aber das hat er gemacht und das immer noch so beibehalten, hat sich noch nichts geändert. Und wenn das neue Jerusalem vom Himmel herabkommt, es wird dort unten in Palästina hinabkommen. Und ich sag dir, das neue Jerusalem ist so groß, es reicht, messen wir, 2.500 Kilometer. So rüber, so rüber, so rüber. In der Pyramide. 2000, das geht vom Kaspischen Meer oder vom Schwarzen Meer bis Ende von Sinai. Das deckt alles das große neue Jerusalem. Das so groß wird die Stadt sein. Da werden alle Städte eingehüllt werden, wenn die Stadt Gottes herniederkommt. Und dann voller Edelsteine. Juwelen und alles. Gott hat das Beste für seine Kinder, die besten Edelsteine. Neue Jerusalem, das Beste. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Bist du von Gott überzeugt, dass er ein guter Gott ist? Kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei. Das ist Gottes Wille. Keine Krankheit. Kein Unglück, keine Katastrophe, keine Krise, keine Nacht, keine Finsternis. Alle gute und vollkommene Gabe kommt von Gott, dem Vater des Lichts. Ist das Wort Gottes? Habt ihr diese Stelle schon mal irgendwo gelesen? Gesungen habt ihr schon so oft. Alle gute und vollkommene Gabe kommt von Gott, dem Vater des Lichts, vom Himmel. Und wir sollten die Werke des Bösen ignorieren, weil wir Kinder Gottes sind und wir erwarten immer das Gute und das Vollkommene. Ich erwarte das. Ob ich das immer habe, ist eine andere Frage. Aber ich erwarte immer das Gute und Vollkommene. In 1. Johannes Kapitel 3, Vers 8. Gott will die Werke der Sünde und der Krankheit zerstören, wird dort in diesem Vers gesagt. Er will das Böse zerstören. Gott wird es selbst tun. Er wird selbst vernichten und mit dem Bösen abrechnen. Hör mal, wenn Gott das Böse hasst, darfst du kein Erbarmen und keine Gnade mit dem Bösen haben, was es auch immer ist. Du darfst keine Kompromisse mit dem Teufel machen. Keine Kompromisse mit der Krankheit. Keine Kompromisse mit der Sünde. Keine Kompromisse mit dem Tod. Ja, der Tod ist und so weiter. Der alte Diener des Hauses, der die Tür aufmacht. Schön, was Corrie ten Boom gesagt hat. Gott segne sie. Aber das ist nicht der alte Diener des Hauses, der die Tür aufmacht. Es ist der letzte Feind, der überwunden wird. Das ist der Tod. Der muss zwar die Tür aufmachen, der bleibt nichts anderes übrig. Der Teufel muss auch das tun, was Gott gesagt hat und Gott befohlen hat. Aber das ist nicht mein Freund. Der Tod ist nicht mein Freund. Ich werde mich nie mit dem Tod anfreunden. Ich will den nicht sehen. Und wenn er zu mir kommt, schicke ich gleich wieder raus und sage, such die paar andere, die schon älter sind wie ich. Mit mir, wir verstehen keinen Spaß. Tod, geh woanders. Du musst aufhören, das Böse zu tolerieren, zu akzeptieren, zu decken, zu schützen. Sich für das Böse zu interessieren. Und damit, wenn ich das Böse meine, meine ich alle Schattierungen, was alles das Böse ausmacht. Du darfst dich auch mit dem Bösen nicht einlassen und auch nicht diskutieren oder dich auch informieren darüber. Dich interessiert's nicht, was mit dem Bösen weitergeht. Deshalb, wenn Leute fragen, wo wird der Teufel nachher in der Hölle, wenn er ist, was passiert mit der Hölle nach der Hölle? Was interessiert mich, was nach der Hölle passiert? Das ist Teufel sein Problem, nicht mein Problem. Was nach der Hölle passiert. Das interessiert mich. Mich interessiert, was mit mir im Himmel passiert. Das interessiert mich. Wie geht's da weiter? In der Welt des Gottes ist für das Böse kein Platz. Ich bete sogar noch im Vater unser, erlöse uns oder mich von dem Bösen. Erlöse uns oder übel. Du musst aufhören. Und jetzt komme ich, wie wirst du geheilt? Du wirst im Kopf geheilt, bevor du richtig geheilt wirst. Wie wirst du geheilt? Du musst aufhören, dich mit der Krankheit zu beschäftigen. Du musst die ganzen Arztbücher, nur ein paar Gutes, das Standardwerk behalten und das andere auf dem Kompost. Weil diese Sachen dich krank machen. Dann fängst du an zu suchen. Du, wenn du anfängst zu suchen, mein Vater hat gesagt, wenn du einen Hund schlagen willst, findest du immer einen Knüppel. Du musst dich vor der... Ich habe das persönlich gelernt. Meine Frau kann bezeugen. Ich predige über Krankenheilung und so weiter. Weißt du, ich kenne mich über Krankheit nicht aus. Ich bin kein Mediziner und kein Arzt und nichts. So, ich weiß zwar, dass das was wo, ich weiß nicht mal, wo Blinddarm genau liegt. Verstehst du? Das muss man auch noch jemand erklären, wo der Blinddarm genau liegt. So ist es vollkommen egal. Aber ich kaufe mir für etwa 70 Mark. Das weiß ich heute noch. Das ärgert mich. Man soll sich ja nicht ärgern, aber ich ärgere mich immer noch. Kaufe mich zwei Bücher, also Doppelband, über wie erkenne ich Krankheit und wie erkenne ich Krebs. Und ich lese, studiere und bin schon auf Seite etwa 130 angekommen, immer unterstrichen, also die ganzen Merkmale und was für Arten von Krebs gibt. Ich wusste gar nicht, dass es so viel Krebse gibt. So viel Geschwüre gibt. So, und da steht's, es fängt an mit den Lymphdrüsen, der unten, unterm Arm. Ich denke, du guckst mal, wie es bei dir aussieht. Oh, ich hab's. Ich hab einen richtigen Knollen. Meine Frau kann es bestätigen. Ich gehe dann zum Ältesten. Ich sage, Brüder, müsst mit mir beten, ich habe Krebs gekriegt. Und dann lange, und ich sage euch die Wahrheit. Und am zweiten Abend genauso schlimm. Ich habe gedacht, jetzt muss ich, Herr, und weißt du, wenn du schon sowas unterm Arm hast, dann, und bin dann so gelaufen. Ich habe was unterm Arm gehabt. Und dann bete ich nach drei, ich habe meiner Frau gesagt, ich muss sterben. Und ich bin erst 28 oder 29 Jahre alt. Ich muss sterben. Und, ja, aber was mache ich dann als Witwe und so weiter? Ich muss sterben. Und dann habe ich Gott gefragt, Herr, was habe ich verbrochen? Warum strafst du mich so? Dass ich diese Knollen da habe und dass das bei mir jetzt tatsächlich so aussieht, wie es aussieht. Ich habe gebeichtet, Buße getan, mein Leben mit Gott in Ordnung, falls es aus ist, dass ich in der Ewigkeit einen guten Platz habe. Und dann sagt eine Stimme, und als ich gefragt habe, Herr, was habe ich verbrochen? Dann sagt eine Stimme zu mir, Johannes, seit wann hast du das? Seit wann hast du das? Und ja, Herr, seitdem ich die Bücher da lese, seitdem ich mit der Materie mich beschäftige. Ich dachte, oh Gott, soll das das Verbrechen sein? Soll das das Übel sein? Und ich habe die Bücher rausgeschmissen, keine Salbung mit Öl, kein Gebet mehr, keine Buße mehr und all das nicht mehr. Und der ganze Shit war weg. So schnell wie es gekommen ist, so schnell ist es vergangen. Aber weißt du, das hat mir so leid getan. 70 Mark, sind 70 Mark. Aber ich habe hier Lehrgeld bezahlt. Ich werde nie mehr mich mit Krankheit beschäftigen. Wer sich beschäftigen will, und wenn die Leute mir erzählen, was sie für Krankheiten haben, höre ich da ein und da wieder raus. Ich will damit nichts zu tun haben. Weil ich mich mit Gesundheit beschäftige und nicht mit Krankheit. Weil mich Gesundheit interessiert und nicht Krankheit. Weil mich das Leben interessiert und nicht der Tod. Ich will euch nur sagen, beschäftigt euch nicht so viel mit diesem Zeugs. Nur so viel wie nötig. Natürlich die Krankenschwestern und die Ärzte, die sind Spezialisten. Die kennen sich natürlich aus auf diesem Gebiet. Die wissen es und die kriegen es auch alle. Die kriegen es auch, weil sie sich damit beschäftigen. Wir sollten auch da einen Panzer um uns bauen. Ich bin gesegnet und ich nehme diese Sachen nicht an. Der Herr sagt, ich will eine Mauer um uns, dass er um uns bauen will. Er will unser Schild, unser Schirm, unser Schutz sein. Und wir sollen diese Sachen nicht annehmen. Was ich befürchtet habe, was ich vermutet habe, was ich glaube, was mit welcher Materie ich mich beschäftigt habe, das kriege ich auch alles. Okay, lass mich weitermachen. Du musst aufhören, dich mit dem Bösen zu beschäftigen, mit dem Negativen. Du musst nicht länger krank sein, wenn du nicht krank sein willst. Das hat Gott mir gesagt. Du musst nicht länger krank sein, wenn du nicht krank sein willst. Das liegt mir hängt von deinem Willen ab. Ich habe gedacht, Herr, wieso? Ist das nicht Frevel? Kann ich was dagegen machen, wenn ich krank werde, wenn ich Grippe kriege und Schnupfen kriege und mich erkälte? Ja, freilich kann ich ein bisschen was machen. Wärme anziehen. Oder nicht barfuß im Schnee draußen laufen. So. Aber es gibt Krankheiten. Wenn ich, als ich zum ersten Mal mit einem AIDS-Kranken betete, verstehst du, und der sagt, ich habe AIDS. Und das ist vor 25 Jahren gewesen, da war die Sache noch gar nicht so erforscht. Und ich lege so die Hände auf und der Kerl schwitzt noch dabei. Und ich schwitze auch noch dabei beim Beten. Verstehst du, und Poren sind offen. Meine Frau, die hat gedacht, ich bin aussätzig. Nein, als wir mit dem Heinz gebetet haben damals. Ich wusste nicht, jetzt könnte ich angesteckt, wie überträgt sich diese Seuche? Und dann habe ich eine kleine Geschichte aus Tausend einer Nacht ein bisschen umgedeutet, weil ich wirklich Angst hatte. Wie überträgst du Krebs und wie kriegst du, AIDS und so weiter. Wie kriegst du diese ansteckende Krankheit? Und die Leute haben gesagt, das ist furchtbar ansteckend. Und keiner wusste genau, wie man damit umgeht zu der Zeit noch, weil es noch nicht einmal richtig erforscht war. Und dann habe ich eine Geschichte bekommen, da geht die Pest von Bagdad oder kommt irgendwo aus dem Osmanischen Reich, geht nach Bagdad und da kommt der Fürst von Bagdad. Und sagt, Pest, wo gehst du hin? Dann sagt die Pest, ich gehe nach Bagdad und ich werde 10.000 Leute töten. Oh, der Fürst weiß, und was da kommt. Und dann sagt der Fürst von Bagdad, das ist jetzt meine Geschichte, mein Copyright. Und dann sagt der Fürst von Bagdad, aber bitte nicht mehr als 10.000. Und der geht seines Weges und der weiß also, jetzt in Bagdad passiert da Gemetzel. 10.000 werden sterben. Okay, von der Pest. Jetzt kommt er wieder zurück, trifft die Pest fast an der gleichen Stelle und sagt, Pest, was höre ich? Was höre ich, was du in Bagdad angerichtet hast? Nicht 10.000, 100.000 hast du getötet in Bagdad. Das ist nicht wahr, sagt die Pest. Kann's nicht stimmen. Ich habe genau 10.000 getötet. Ja, aber was ist mit den anderen 90.000? Die anderen sind aus Angst vor der Pest gestorben. Aus Angst. Heutzutage sterben so viele Leute aus Angst vor Krebs, aus Angst vor Unglück, aus Angst vor Katastrophe, aus Angst vor Tumore. Die sterben aus Angst. Ein paar trifft es, genau. Aber die anderen haben Angst. Du musst nicht länger krank sein, als du willst. Du hast keine Zeit für Krankheit. Wie viel Zeit und wie viel Geld kostet das? Du hast keine Lust, krank zu sein. Kannst ja auch nicht leisten, krank zu sein. Du musst ja arbeiten, sonst verlierst du deine Arbeitsstelle, wenn du krank feierst. Kannst also gar nicht mehr krank sein heutzutage. Und Gott sei Dank, dass es schon bald so ist, dass wir uns nicht mehr Krankheiten leisten können. Da geht man mit Fieber in die Arbeit. Und unsere Tochter hat mal Fieber gehabt, ganz hoch. Wir haben gebetet und es ging schon ein paar Mal. Wir haben alles Mögliche probiert, aber wir haben keine Ursache für Fieber gefunden. Dann haben wir gesagt, so Lilian, glaube ich, Lilian war's, du gehst mit Fieber in die Schule. Egal. Und wenn was ist, kann man Krankenwagen anrufen, wenn sie ins Krankenhaus bringen. Die geht in die Schule mit Fieber. Als sie auf dem Weg war, hat sie vergessen, dass sie Fieber hat. Und sie war gesund. Der Rest der Schulzeit kam abends nach, kam nachmittags nach Hause. Ja, wie geht's? Kein Problem, alles in Ordnung. Weißt du, du musst der Krankheit widerstehen. Wenn dein Geist gesund ist, wenn du in guter Verfassung bist und du weißt, meine Eltern stehen hinter mir und Schule steht hinter mir, ich muss in die Schule, ich muss das alles, du wirst merken, du kannst mit Fieber in die Arbeit gehen und bei der Arbeit vergeht dir das Fieber. Ich sag nicht zu viel. Das sind alles Kopfsachen. Schmerzen, ich kann dich hier kneifen, das sind nicht die Schmerzen, die hier sind. Die Schmerzen werden hier gemacht. Im Kopf. So. Deshalb so wichtig. Du hast kein Interesse für Krankheit, interessierst dich nicht mehr für sie, du hast andere Schwerpunkte und andere Ausrichtungen in deinem Leben. Du konzentrierst dich auf Gesundheit. In Markus Kapitel 16, Vers 18, da heißt es, auf Kranke werden sie die Hände legen. Das musst du jetzt ein bisschen bestialisch, dieses Wort lesen. So aggressiv. Du wirst die Krankheit angreifen, die Hand anlegen. Du wirst auf die Krankheit zugehen, die Krankheit niederdrücken. Du wirst auf Kranke die Hände legen, du wirst die Krankheit angreifen. So steht's in der Bibel richtig. Du wirst über der Krankheit nicht so zimperlich sein. Du verstehst keinen Spaß mit der Krankheit. Du wirst auf die Kranken die Hände legen, so richtig durchschütteln. Und sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Das werden sie tun, die Krankheiten angreifen. Du musst nicht warten, bis du angegriffen wirst, sondern du musst angreifen. Das ist die Art und Weise, wie Kinder Gottes kämpfen. Nicht warten, bis sie angegriffen werden. Und jetzt komme ich zu der Stelle, was ich auch morgen verwenden werde. Sprüche 18, 14. Der Geist des Menschen überwindet die Krankheit. Der Geist des Menschen überwindet die Krankheit, heißt es dort in Sprüche 18, 14. Doch einem zerschlagenen Geist, wer kann ihn aufrichten? Eine Frage. Einen zerschlagenen Geist, wenn du angeschlagen bist, wenn du gedemütigt worden bist, wenn du fertig gemacht worden bist, wenn du entmündigt worden bist, wenn du nichts bedeutest, entwertet worden bist. Wer kann solch einen entweihten Geist aufrichten? Und deshalb die meisten Krankheiten kommen, weil die Menschen einen verwundeten Geist haben. Da ist schon alles ausgelaufen. Da ist alles schon fertig. Da ist überhaupt keine Substanz mehr. Und deshalb hast du auch keine Lust zur Arbeit zu gehen. Deshalb hast du keine Lust auch zur Gesundheit. Was soll es einmal? Wir müssen sowieso alle sterben. Das hat sowieso alles keinen Wert. Du siehst keinen Sinn mehr in deinem Leben. Wer kann einen zerschlagenen Geist aufrichten? Das Thema für morgen. Aber ich will es nur, muss hier rein verwenden, weil das mit Gesundheit auf sich hat und sehr wichtig für die Gesundheit ist. Dein Geist überwindet die Krankheit. So steht es im Wort Gottes. Dein Geist überwindet die Krankheit. Und wenn dein Geist voll Heiligen Geistes ist, dann stehst du über die Krankheiten, egal was es ist. Die Kranken werden mit Gesundheit berührt, wenn sie Gott berühren, mit Leben berührt. Deshalb, wenn du dein Geist von Gott berührt wird, wenn dein Geist Zeugnis Gottes bekommt, du bist geheilt. Ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Ich wirke Wunder. Wenn du das Zeugnis in deinem Geist bekommst, dann wird dein zerschlagener Geist, dein fertig gemachter Geist, dein entmutigter Geist, wo die Ärzte gesagt haben, keine Hoffnung und so weiter, dieser entmutigte Geist bekommt neuen Auftrieb, neue Kraft. Und du bist von Guten berührt worden, von guten Mächten. Deshalb lasse ich nicht, und jetzt komme ich noch zu einem Punkt, wenn du gesund werden willst, halt dich fest, lass dich nicht von Kranken berühren, sondern lass dich von Gesunden berühren. Nicht von der Krankheit, nicht nur von der Krankheit berühren, sondern kranke Menschen geben Krankheit weiter. Deshalb durfte früher im Alten Testament Gott niemand dienen, der krank war. Der musste kerngesund sein und bestimmtes Alter auch haben. Und wenn er dann schwächer war und so weiter, konnte Gott nicht mehr dienen im Heiligtum. Er konnte was anderes machen. Aber du kannst für Menschen erst beten und du solltest mit niemand, dir überträgt es. Wenn ich dir die Hände auflege und ich habe AIDS, du kriegst auch AIDS. Und wenn ich Aussatz habe, kriegst auch Aussatz. Wenn du nicht diese Widerstandskraft in dir hast, wenn du nicht den Glauben hast. Und deshalb, wir wundern uns manchmal nach Heilungsgottesdiensten, wo Leute einander betätscheln und Hände auflegen. Und dann nach dem Gottesdienst kommen Leute, darf ich Schwester noch mit dir beten? Und darf ich noch mit dir beten, Schwester? Und darf ich noch mit dir beten? Und so weiter. Dann bist du durchgebetet am Schluss und dann hast alles Mögliche in dir drin und sagst, wo habe ich mir das alles eingehandelt? Ich weiß, wo du dich eingehandelt hast. Du sollst, wenn jemand unbefugtes, unberechtigtes, die Hand auflegt, darf ich mit dir beten, auf die Finger klopfen. Und zwar im Namen Gottes, das musst du. Oder du kannst dir dies einhandeln. Du weißt ja gar nicht, was der macht. Gesundheit können nur Gesunde weitergeben. Die Gesunden bedürfen des Arztes. Ein kranker Arzt, wenn der krank ist, der kann sowieso sich gar nicht richtig konzentrieren. Wie will er denn dem Kranken helfen? Der Arzt muss zuerst selber gesund werden. Und dann kann er erst anderen helfen. Das ist so wichtig. Ich kann erst anderen dienen, wenn ich fit und in Form bin. Und ich kann das tun, wenn ich in der Salbung bin. Ich komme auch manchmal mit Kopfschmerzen hierher. Aber weißt du, sobald ich vorne stehe und mich ein bisschen durchgeschüttelt habe, bin gesund. Weiß Gott. Das merke ich wieder. Und wenn ich, mir geht's dann nachher wie meine Tochter, kommt nach Hause, weiß gar nicht, was ich überhaupt vorher gehabt habe. Lass dich nicht von Kranken berühren. Lass dich vom Leben berühren, von Gesunden berühren. Lass dich von Zweiflern nicht berühren. Ich würde mich mit niemand von niemandem beten lassen, also jetzt von Zweiflern, der nicht an meine Heilung glaubt. Ich würde, also für was soll er mir die Hände, das ist ein Herrgott Zeit gestohlen, wenn er mit mir betet und selbst nicht an Heilung glaubt. Ja, ich bete aber für dich. Nur aus Gefälligkeit. Ich brauche kein Gebet und du brauchst auch kein Gebet aus Mitleid und Erbarmen. Entweder glaubt der Mann und sagt, du jetzt beten wir. Und ich lasse dich hier nicht von dem Platz, bis du nicht gesund bist. Oder er soll es bleiben lassen. Wir sollten nicht von Ungläubigen uns berühren lassen. Wer dich berührt, das wirst du. Wenn dein Arzt nicht an deine Heilung glaubt, wechsle den Arzt, geh zum anderen Arzt. Wenn der Arzt dir, der natürliche Arzt, der dich behandelt, nicht an deine Heilung glaubt, sagt, gute Nacht, auf Wiedersehen, hab mit ihnen nichts zu schaffen. Ich suche mir einen Arzt, der an meine Heilung glaubt, der nicht nur mein Geld kassiert und mich so bei Stange hält und mich so immer wieder mit meinen Tröpfchen da am Leben hält. Nein, ich brauche einen Arzt, der mich gesund macht und der mir hilft. Lass dich nicht von einem Arzt behandeln, der nicht an deine Heilung glaubt, der vermurkst dich nur nachher. Nachher sieht es schlimmer aus. Wenn dieser Arzt dir nicht hilft, geh lieber zum Müller. Oder geh irgendwo zu irgendeinem, jemand anders. Aber lass den Arzt in Ruhe. Der kann dir nicht helfen. Der wird auch nicht helfen. Und wenn du zu diesem Arzt kein Vertrauen hast und der kein Vertrauen zu dir hat, ist auch alles ausgespielt und verloren. So. Heilung. Da hängt schon viel mehr, als du denkst. Lass dich nur von Leuten behandeln, die an deine Heilung glauben. Die an deine Besserung wenigstens glauben. Also wenn schon nicht an deine Heilung, dann schon wenigstens an deine Besserung. Oder sie sollen die Finger weglassen davon. Wenn dir einer keine Hoffnung macht, dann verlass ihn. Verlass auch die Gemeinde, die keine Hoffnung dir macht. Niemand soll für dich beten, der nicht an deine Heilung glaubt. Niemand soll nur aus Gefälligkeit, damit auch für den gebetet worden ist, ja, und dass er auch seinen Frieden hat und so weiter und mich in Ruhe lässt. Nein. Entweder glaubt man an die Heilung und nicht. Und deshalb, man kann nur an die Heilung glauben, wenn die Salbung da ist. Bei dir die Salbung ist und bei mir die Salbung. Und nur die Salbung ist, was uns verbindet. Und jetzt kann ich glauben, Tod und Teufel können mir alle gestohlen bleiben. Ich glaube an meine Heilung. Oder die zwei werden dann eins. Und diese zwei eins ist nicht nur, also bitte bet für mich. Diese Einheit besteht nicht nur, indem wir nur theoretisch mal was vereinbaren. Diese Einheit muss im Geist entstanden sein. Diese Verschwörung muss im Geist zustande gekommen sein. Diese innere Verschwörung. Zwei glauben an die gleiche Sache. Und dann, wenn diese zwei innerlich überzeugt sind, du wirst gesund werden, du wirst geheilt werden. Das habe ich von Gott, dass du geheilt wirst, so lange anhalten, bis du geheilt bist. Und dann so lange dran machen, aber dranbleiben. An Kranke die Hände legen. Wer nicht an deine Heilung glaubt oder an deine Besserung glaubt oder an deine Veränderung und so weiter, der sollte die Finger weglassen von dir. Der versündigt sich noch an dir. Wer nicht an ein Wunder bei dir glaubt, der versündigt sich. Der soll lieber nach Hause gehen und lieber was anderes machen. Also es ist so wichtig, dass derjenige und dass du selber so fest überzeugt bist, ich werde gesund werden. Gott wird mich heilen. Gott wird mich aufrichten. Du brauchst keine fromme Betätschelung. Nach Jakobus Kapitel 5, Vers 8, Vers 14, da werden die Kranken sogar mit Öl gesalbt. Weißt du, was das heißt? Die werden zu Königen gemacht, zu Priestern gemacht, mit Öl gesalbt. Es ist nicht nur, dass da irgendwie ein bisschen eingecremt wirst, dass du bessere Haut hast und ein bisschen sanfter und weicher aussiehst. Nein, nein. Diese Salbung ist eine königlich-priesterliche Handlung. Nur Könige und Priester wurden gesalbt im Alten Testament. Und das Öl, das heilige Öl, ist nur für Priester und Könige und nicht für irgendwelche Leute. Und deshalb, wenn die Ältesten die Kranken salben, die machen sie zum König, die machen sie zum Priester. Die machen sowas Göttlichem, etwas Besonderem. Und deshalb, die Krankensalbung ist nur mehr als nur ein paar Tropfen Öl. zum König und Priester wirst du da gemacht. Oh, jetzt, ich kann herrschen. Ich kann mit Gott reden, ich kann mit Gott kommunizieren. Das ist, was die Salbung bewirkt. Sie werden schön gemacht, die Esther, dass du zum König reingehen kannst und dass du deine Anliegen vortragen kannst. Du wirst vorbereitet für die Krönung. Das ist Krankensalbung. Für die Krönung vorbereitet. Durch die Salbung werden wir Eigentum Gottes gemacht. Zu was Besonderem. Noch etwas. Wenn du gesund werden willst, geh nicht zu den Propheten. Propheten machen dich krank. Hast du das gehört? Propheten machen dich krank. Dich können nur Priester gesund machen. Nur Priester. Nur Priester. Und ich sage dir die Wahrheit. Der Naaman kam so weit her. Und deshalb hat Elia gar nicht mal sich gezeigt. Er hat gesagt, geh und tauch dich siebenmal. Bevor du, weißt du, so viele Leute gehen zum Propheten. Propheten reden nur vom Gericht. Weltuntergang. Propheten, guck mal dir, Jeremia und all diese heiligen Propheten der Bibel. Was reden sie? Die reden nicht von Gnade, Güte und Barmherzigkeit. Vom Gericht reden sie. Aber der Priester, der nimmt das Anliegen und bringt es zu Gott. Und als Jesus die 10 Aussätzige heilte, wo hat er sie hingeschickt? Zum Propheten? Zum Priester. Zeigt euch den Priester. Zeigt euch den Priester. Der Priester sagt, ob ihr gesund oder geheilt seid. Weißt du, was ich hier sagen will? So viele Leute halten sich an irgendwelche prophetische Zusagen. Das mag schön und gut und recht sein. Ich will hier ein paar heilige Kühe schlachten. Das mag recht und gut sein. Was du brauchst, sind Väter und Mütter in Christus. Und die Kranken, sollen sie zum Propheten gehen, um gesalbt zu werden? Die sollen zu den Ältesten gehen. Das sind Väter und Mütter in Christus, die Sympathie haben, die Verständnis haben für dich, die dich aufhelfen, die dich ermutigen, die dich nach oben bringen. Propheten sagen, so spricht der Herr. Nicht erschrecken. Aber genau so ist es. Weißt du, wenn so jemand anfängt zu prophezeien, ach, was würde er sagen? Ein Priester, der bringt dein Anliegen zu Gott und er bringt Gottes Segen zu dir. Ein Prophet hat nur ein Wort. Deshalb, wir lesen nirgendwo, dass ein Prophet geheilt hat. Priester haben geheilt. Apostel haben geheilt. Apostel haben geheilt. Und Priester haben einen Heilungsdienst. Was du brauchst, um gesund zu werden, ist ein Priester in Gott. Und zuerst einer unserer Priester ist Jesus Christus. Der ist der hohe Priester, der mitfühlen kann. Deshalb sind alle Menschen zu Jesus gekommen. Und kein Pharisäer und kein Schriftgelehrter. Deshalb auch ein Lehrer und ein Evangelist kann dich nicht heilen. Dich kann nur der Priester heilen. Denk drüber nach. Nur zum Nachdenken. Wie werde ich gesund? Gott will uns gesund machen, aber wir geraten oft an die Falschen. Es geht hier um Heilung von Seelenwunden. Der Priester, der in das Verborgene so hineinsieht, das Unbewusste, das Unbemerkte und so weiter. Oft diese ganzen Verletzungen so als Schläfer, die sind in uns drin und plötzlich brechen sie wieder auf bei irgendeiner der nächsten Gelegenheiten. Wenn so Schnittpunkte in unserem Leben sind, kann nur der Priester helfen. Seelsorge. So viele Krankheiten können über die Seelsorge geheilt werden. Denn Priester, Seelsorge sind Priester. Priesterseelen, die sich um den Menschen kümmern. Die Not des Menschen nehmen, weinet mit den Weinenden, lacht mit den Lachenden. Der Hirte, der Hirtendienst. Das ist der Dienst, der einen Heilungsauftrag hat. So, Heilung. Der Teufel muss entmachtet werden. Und zwar bei uns allen. Und auch unsere falschen Lehren über Heilung müssen wir irgendwo ein bisschen ausmerzen, korrigieren und auslichten. Die Hilfe kommt durchs Verstehen. Durch die Erkenntnis Gottes. Wer ist Gott und was will Gott, was kann Gott und so weiter. Wenn wir die Zusammenhänge des Reiches Gottes verstehen, haben wir so schon sehr viel von der Heilung verstanden. Du musst von falschen Lehren befreit werden, was ganz arg wichtig ist. Gott will nicht, dass du leidest. Gott will dir vielleicht was sagen durch das Leiden. Er redet durch das Leiden auch zu dir. Das kann alles drin sein. Denn Gott überlässt, dass du mit Fäusten geschlagen wirst, Satans Fäusten sogar geschlagen wirst, wie Paulus. Das passiert alles drin. Wir müssen hier vielleicht einiges lernen. Du musst sehen, dass wir deine Heilung zuerst haben wollen. Das ist sehr wichtig, dass du, wenn du geheilt werden willst, da ist alles schon bezahlt. Keine Krankenkasse mehr nötig. Wie bei der Gesundheitsreform, wir haben schon die Gesundheitsreform hinter uns. Unsere Gesundheitsreform, Leute, ist schon längst vor 2000 Jahren abgeschlossen. Es ist vollbracht. Das war die Gesundheitsreform. In seine Striemen sind wir geheilt. Oder Matthäus 8, Vers 17, er nahm auf sich alle unsere Krankheiten. Das ist unsere Gesundheitsreform gewesen. Wenn du das verstehst, Heilung ist ein Geschenk Gottes. Kannst nicht verdienen, auch nicht durch lange Gebete. auch nicht durch laute Gebete, auch nicht durch ernsthafte Gebete. Heilung ist ein Geschenk. Liegt im Interesse Gottes, dass du geheilt wirst. Im Willen Gottes, das ist Heilung. Jesus hat für dich alles getragen. Das Werk ist schon erledigt. Was willst du noch tun? Du bist 2000 Jahre zu spät. Das nächste, was du wissen musst, Krankheit ist die Folge von Sünde. Vielleicht von deiner Sünde, Sünde deiner Vorfahren, Umweltsünden, was es auch immer ist. Teufelswerk, Dämonenwerk, das ist Krankheit. Das sind die Ursachen für Krankheit. Das ist ein Produkt der unsichtbaren Mächte. Das ist Krankheit. Aber du musst eines wissen, Jesus trug die Folgen nicht nur der Sünde, sondern Jesus trug auch die Folgen der Krankheit ans Kreuz hinauf. Die Krankheit hat Jesus komplett ausgelitten. Alle Krankheiten, der hat ausgeschmerzt. Den Schmerz hat er auf sich genommen. Er trug unser Leiden und so weiter. Den Schmerz, die Pein hat er erduldet. Also die Krankheit ist hinaufgetragen ans Bruchholz. Er trug alle unsere Krankheiten. Und ist sogar an diesen Krankheiten gestorben. Der brach mit einem Herzinfarkt zusammen wahrscheinlich. Und man stirbt ja nur einmal. Entweder stirbst du da dran oder der Herr Jesus ist da dran gestorben. Und es gibt nicht, dass jemand zweimal die gleiche Rechnung begleichen muss. Für deine Krankheiten ging ein anderer ins Krankenhaus. Für deine Krankheiten ging ein anderer ins Leichenhaus. Für deine Krankheiten wurde anderer misshandelt. Er nahm auf sich alle unsere Krankheiten. Du musst nicht mehr länger büßen. Büßen ist was Katholisches. Büßen kommt aus dem Mittelalter. Ich muss noch was büßen, abbüßen. Wer nicht zu Jesus gehört, der muss büßen. Wer nicht an Jesus glaubt, der muss büßen. Aber wir lieben Jesus und er hat für mich gebüßt. Er hat für mich gebüßt. Was ich jetzt machen muss, von wegen dieses, tut Buße, so steht es nicht in der Bibel. Buße ist eine Erfindung des Mittelalters. Buße ist eine Erfindung von irgendwelchen Menschen. Steht nicht in der Buße. Ich muss nicht Buße tun, sondern die Bibel sagt, kehret um. Kehret um. Das ist, was die Bibel meint. Die meisten, die büßen weiter und die verbüßen noch 100 Jahre und die kommen nicht aus der Buße raus. Die Bibel sagt, kehrt um. Denkt nicht mehr an die Krankheit. Redet nicht mehr mit ihr. Beschäftigt euch nicht mehr mit ihr. Geht jetzt auf Gott zu und nicht auf die Dinge zu. Kehrt um. Wenn wir im Neuen Testament Pfingsten oder die Predigt Jesu oder auch von Johannes dem Täufer die hören und schlag deine Bibel auf, geh auf gute Texte zurück, Originaltexte zurück und da heißt es, kehret um, wende dich davon. Das ist, was die Bibel von uns erwartet. Ich kann nichts mehr büßen. Jesus hat für mich gebüßt auf Golgatha. Was will ich noch, armer Tropf, noch machen? Es ist schon alles bezahlt. Er hat genug gelitten, es ist ausgebüßt. Ich muss nur auf Jesus schauen und wer Jesus am Kreuze erblickt, wird heil zu derselbigen Stunde. Und da kommt diese Heilung plötzlich in dir, wird wirksam, wenn du auf Jesus schaust. Nicht büßen. Ich muss jetzt für irgendetwas büßen. Leute, es ist Unsinn. Ich muss für nichts mehr büßen. Er ist zum Fluch geworden, für einen Fluch von meinen Eltern, Voreltern und den Germanenfluch und der Heidenfluch und der Judenfluch und den Amerikanerfluch und welchen Fluch auch immer. Der hat alle Flüche auf sich genommen. Er wurde der Verachteteste, der Unwerteste und so weiter. Und wir hielten ihn als, was weiß ich. Er ist für uns zum Fluch geworden. Er hat gebüßt, damit du und ich fertig sind. Es war beim Napoleon. Napoleon war auch so ein König. Beim Napoleon, gab es Mobilmachung. Und da wurde ein Soldat einberufen, aber der war Bauer, wollte nicht von seinem Hof gehen und war ein Pazifist, wollte mit dem Krieg nichts zu tun haben. Hat er gesagt, kann man auch jemand anders schicken? Ich bezahle ihn und der soll den Krieg an die Front für mich geben. Und dann hat er einen arbeitslosen Menschen gefunden, so einen Landstreicher. Er hat gesagt, hör mal, ich gebe dir Geld und du kannst für mich in den Krieg gehen. Ist es rechtens richtig? Und es wurde schriftlich abgemacht, ein Vertrag gemacht, dass er für ihn in die Front geht und dass er Geld bekommt für das und so weiter. Okay. Und ist an die Front gegangen schon. Bei der ersten Schlacht wurde er erschossen. So. Jetzt ist wieder eine neue Mobilmachung. Und jetzt wusste der Bauer wieder, wird angesprochen, weil er als einziger Mann oder noch einer der wenigen Männer zu Hause ist. Sie müssen an die Front. Dann sagte er, ich bin schon tot. Mich gibt's nicht mehr. Ich bin schon erschossen. Dann sagt er, lügen Sie doch nicht. Wir sehen's. Und es ist sogar zum französischen Gericht, es ist in den französischen Annalen drin enthalten, da ist zum Gericht gegangen und da gab es so ein, wie bei uns Bundesgericht, da gab es eine Verhandlung und der Mann musste nicht mehr an der Front, weil man nur einmal stirbt. Und er ist schon gestorben. Jesus ist für uns einmal gestorben. Alle Schuld, alle Krankheit wurde auf ihn gelegt, auf dass wir Frieden hätten. Der Geist des Menschen überwindet die Krankheit. Doch ein zerschlagener Geist kann niemand aufrichten. Oder wer kann ihn überhaupt aufrichten? Deshalb, bevor du geheilt wirst, musst du dir vorstellen, Jesus starb für mich. Jesus auferstand für mich. Er trug unsere Krankheit, lud auf sich unser Gebrechen und unsere Schmerzen. Entweder glaubst du oder du trägst es. Entweder nimmst du es an, dass es weggetragen ist, oder du trägst es brav weiter. Und sagst, ja, ich muss es. Ich muss es. Und der Teufel versucht, so ein Umfeld um dich herum zu schaffen, dass du es musst. Du solltest leiden. Und dann die Angst. Und die Angst ist der Boden, was dem Teufel das ganze Umfeld vorbereitet. Ja, du kannst nicht daraus. Es gibt keinen drin. Diesen Teufelskreis kann niemand durchbrechen. Da ist für mich einer in diese Welt gekommen und hat den Teufelskreis durchbrochen. Jesus Christus. Ich glaube daran. Halt mich fest. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Glaubst du das? Halleluja. Jesus ermächtigt uns zum Leben, zur Gesundheit, zur Freude, zur Kühnheit. Er ermächtigt unseren Geist, den zerschlagenen Geist. Wer kann ihn aufrichten? Gott kann es. Und Gott tut es durch den Heiligen Geist. Er kann unseren Geist ermächtigen wieder, so auf die Beine bringen. Du kannst dich jetzt wehren. Geist, wehre dich. Wenn du voll Heiligen Geistes bist, wirst du dich gegen die Krankheit wehren. Und deshalb ist es erstaunlich, dass Pfingstler für Kranke beten. Nach jedem Gottesdienst beten die Pfingstler fast immer für Kranke. Warum? Weil sie den Heiligen Geist haben und weil sie die Krankheit nicht als Status quo hinnehmen. Gott kann Dinge verändern. Pfingstler machen das. Katholiken tun das nicht, Protestanten tun das nicht, Freikirchler tun das auch nicht. Nur die voll Heiligen Geistes sind, die tun's. Und die tun's mit Freude. Nach jedem Gottesdienst wird für Kranke gebetet, nach Möglichkeit, wenn welche da sind. Amen. Weiß nicht, wie es heute Abend aussieht. Er hat uns bevollmächtigt, gesund zu werden. Was hat Jesus gesagt? Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Er hat einfach nicht gesagt, du bist gesund, sondern er sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Diesen zerschlagenen Geist aufgerichtet. Nimm dein Bett und geh nach Hause. So ist er noch. Die machen ja anders, die rollen das zusammen, die wickeln zusammen, wie das im Orient machen. Die tragen sein Bett. Muss ich jetzt vorstellen, da kommt der Kranke nach Hause oder kommt nach Hause und bringt sein Bett und sagt, guck mal, Martha, hier habe ich gelegen. Ich brauche das jetzt nicht mehr. Bin ich frei. Ich kann mein Bett spazieren tragen. Entweder trägst du das Bett oder das Bett trägt dich. Du hast zwei Möglichkeiten. Natürlich, die deutschen Betten kannst du nicht tragen. Die sind aus Eiche. Aber wenigstens die Matratze. Steh auf. Wer kann dir verbieten, gesund zu werden? Wer erlaubt dich? Das ist nur der Teufel, der sich das erlaubt. Zu verbieten, kannst nicht gesund werden. Du kannst nicht geheilt werden. Und so weiter. Da werden die Ärzte wieder ein paar Arbeitsplätze verlieren. Ach, was soll's. Wer kann dir verbieten, die Schmerzen loszuwerden? Das sind ja deine Schmerzen. Das ist deine Krankheit. Du kannst mit denen machen, was du willst. Du kannst sie entsorgen oder kannst sie weiterschleppen. Er befähigt uns, genehmigt uns sogar, Gesundheit anzunehmen. Das ist, was der Herr macht. Befähigt uns, Gesundheit anzunehmen. Du kannst diese Erlaubnis annehmen oder weiter im Krankenhaus bleiben und ans Krankenhaus abgeben. Wir haben eine göttliche Anweisung, Krankheiten nicht anzunehmen, Schmerzen nicht anzunehmen, Leid nicht anzunehmen, Schwierigkeiten nicht anzunehmen. Es gibt ein Leiden, wo wir sogar Psalmen singen sollen und so weiter. Das ist, wenn es um das Werk Gottes geht. Leiden um Jesu willen ist ganz was anderes. Da singen wir Psalmen. Da soll man jubilieren, dass wir würdig geachtet sind. Aber vom Teufel will ich kein Leid sehen und kein Leid haben. Das akzeptiere ich, das verfluche ich sogar. Aber wenn ich um Jesu willen Schmach und Schande und Verachtung und so weiter tragen muss, Leid um Jesu willen, dann singe ich Halleluja, Lob und Dank. Ich bin in guter Gesellschaft. In guter Verfassung, für Jesus zu leiden. Aber das ist was anderes. Anders als wenn ich an meinem Körper leide und was Satan mich mit Fäusten schlägt. Schwierigkeiten. Ich habe von Gott die Anweisung, das nicht anzunehmen. Mich darauf nicht einzulassen, mit Bindungen und so weiter. Entweder glaube ich den Lügen Satans oder ich glaube sie nicht und widerspreche ich. Und ich glaube den Zusagen Gottes heute Abend. Dass Gott sagt, ich bin bei dir. Also wenn Gott bei mir ist, kann sich das andere nicht mehr aufhalten. Höre immer, was Gott sagt. Das soll dein Leben bestimmen. Und Gott sagt, ich will dich heilen, ich kann dich heilen, du musst sogar geheilt werden. Du kannst mir gar nicht richtig dienen. Nur vom Teufel inspirierte Menschen sagen, Gott kann nicht heilen. Oh, damals hat er geheilt, aber jetzt ist nichts für dich. Weißt du, ist schon 2000 Jahre her. Zeichen und Wunder haben aufgehört. Er kann nichts mehr für dich tun. Das war mal früher, das war für die anderen. Weißt du, der Teufel möchte das immer für die anderen, was da ist, aber du gehst immer leer aus. Was für Schwindel, was für eine Lüge. Der Teufel schließt dich immer aus. Immer wirst du ausgeklammert. Immer wird dir was vorenthalten. Immer ist es nichts für dich. Aber wenn du die göttliche Offenbarung hast, weißt du, für mich, ich lese die Bibel egoistisch. Weißt du, wie man egoistisch die Bibel liest? Der Herr ist mein Hirte. Was die anderen interessiert mich nicht. Der Herr ist mein Gott. Der Herr ist mein König. Der Herr ist meine Stärke. Der Herr ist meine Gesundheit. Der Herr ist mein Leben. Der Herr ist meine Freude. Der Herr ist mein Sieg. Die anderen können es auch haben, ist für die auch. Aber er ist für mich gekommen. Wenn es niemand auf dieser Welt gäbe, für die Jesus gestorben ist, er ist wenigstens für mich gestorben. Wenigstens für mich. Egoistisch. Selbstsüchtig. Selbstzentriert. Für mich. Du brauchst diese Offenbarung Gottes. Es ist für mich. Halleluja, es ist für mich. Und Gottes Wille ist, dass allen Menschen geholfen werde. Und in diesem Wort alle gehöre ich auch dabei, dazu. Er will mich auch gesund machen. Wie bleibe ich gesund? 2. Mose 23, 25. Wenn ihr dem Herrn, euren Gott, dient. Hör zu. Du kannst nur gesund werden und Gott, und du willst gesund, wirst gesund werden, wenn du diese Voraussetzung erfüllst. Da heißt es nicht, wenn ihr mich bittet, gesund zu machen, oder wenn ihr wünscht, gesund zu werden. Nein, lies, wie Gott dem Volk Israel, dem Volk Gottes gesagt hat, wie sie gesund sein können. Wenn ihr dem Herrn, eurem Gott, dient, wenn du Gott dienst, wird er dein Brot und dein Wasser segnen. Und dann heißt es weiter, ich werde Krankheiten von dir fernhalten, wenn du mir dienst. Sorgt Gott für dich, dass die Krankheit nicht zu nah zu dir kommt, dass die Seuche an dir vorübergeht, dass die Pest dich meidet und so weiter. Ich werde Krankheiten von dir fernhalten. Die anderen kriegen es vielleicht, aber du nicht. Warum? Weil du Gottes Bedingungen erfüllst. Er hält alles Übel fern von dir. Krankheiten werden von dir ferngehalten. Das ist ganz wichtig. Krebs wird von dir ferngehalten. AIDS wird von dir ferngehalten. Aussatz wird von dir ferngehalten, was es auch immer heißt. Die Dämonen werden von dir ferngehalten. Der Teufel selber wird von dir ferngehalten. Und das ist die Voraussetzung, wenn du mir dienst. Fang an, Gott zu dienen. Fang an, für Gott zu leben. Das ist das Schlüsselwort. Wenn du mir dienst. Fang an, Gott zu dienen. Was es auch immer heißt. Zuerst fängt im Kleinen an. Zuerst fängst du Gott in der Gemeinde an zu dienen. Im engsten Kreis, in der Familie, wo auch immer. Und dann ist mir so groß geworden. Weißt du, wenn ich manchmal so Sorgen, Ängste habe, ich habe eines gelernt in meinem Leben. Sich nicht mehr mit den Ängsten zu beschäftigen. Ich sag ein Wort. Oder drei Worte, die mein Leben veränderten. Oder verändern. Immer wieder verändern. Jede Situation wird bei mir verändert. Ich bin gesegnet. Und jetzt kannst du weiter sagen, ich bin geheilt. Ich bin befreit. Ich bin versorgt. Ich bin getragen oder werde getragen. Ich, dieses Ich. Du darfst es proklamieren und Gott dienen. Herr, du trägst die Seinen. Du kümmerst dich um die Deinen. Du brauchst die Heilung deines Geistes. Ich bin gesegnet. Lass uns zusammen sagen. Ich bin gesegnet. Weißt du, da atmest du auf. Da fährst du auf wie ein Adler. Ich bin gesegnet. Und das musst du genau wissen, nicht nur mir nachsprechen. Das ist dummes Zeug. Nein, tatsächlich. Du musst es überzeugt sein. Ich bin gesegnet. Jede Treppe, wenn du jede Treppe hochsteigst, ich bin gesegnet. 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 Jedes Mal, wenn du da ranrollst, ich bin gesegnet, ich bin gesegnet. Du ziehst den Segen an, ich bin gesegnet. Egal, was du machst, ich bin gesegnet. Das ist das Schlüsselwort. Und ich will dir ein paar Passwörter, ein paar Pinwörter dir heute Abend geben, damit du reinkommst, damit du drin bist in den Berg Gottes, in die Sache Gottes, ins Reich Gottes. Du musst sagen, ich bin frei. Halleluja. Ich bin frei von was auch immer. Alles, was du nicht magst. Ich lass mich nicht vereinnahmen. Du musst das, was Gott macht, auch mitmachen. Fernhalten. Fernhalten. Ich lass mich nicht binden. Mich kann niemand halten. So Passwörter. Sage, ich bin frei. Ich bin zur Freiheit berufen. Ich lass mich nicht von Krankheiten binden. Ich lass mich nicht ans Bett binden. Ich lass mich nicht an Arzt binden. Ich lass mich nicht an die Krankenkasse binden. Ich lass mich nicht an Medikamente binden. Ich lass mich nicht an die Apparate. Weißt du, wenn man manchmal so in Intensivstation kommt, da sind sie angebunden an die ganzen Maschinen. Ich lass mich nicht binden. Ich lass mich an den Sonden binden. An die Vermutungen binden, an die Diagnosen binden. Ich lass mich nicht binden. Das ist okay, das stimmt, das ist, mag wahr sein. Das mag in Ordnung sein, aber ich lass mich nicht daran binden. Ich lass mich an Gefühle binden. Es könnte ich was haben, es könnte was Schlimmes sein, 12-Fingerdarm oder sonst noch was. Ich lass mich nicht an Seuchen binden. Oder, geht's noch weiter, weißt du, es gibt ja Sargnägel. Ich lass mich nicht an Sargnägel binden. Weißt du, was das sind? Zigaretten. Es hat keinen Wert, wenn ich mit dir heute Abend bete und du rauchst wie ein Schlot. Es hat keinen Wert. Vergiss es. Zuerst musst du dich von deinem Rauchen bekehren und dich lösen von deinem Smog und deinem Zigarettenduft. Was nützt es, wenn ich für dich bete und du qualmst und deine Lunge vergiftest und mit jeder Zigarette 10 Minuten dein Leben verkürzt? Was nützt das ganze Gebet? Dann, Herr, sorge, dass er so schnell oder sie so schnell wie möglich unter die Erde kommt. Damit sie nicht nur den Teufel noch die Zigarettenmafia hier verdienen lässt. Und da die Bonzen füttert. Die auf Kosten der Armen einen guten Tag leben. Ich lass mich nicht von Zigaretten binden. Lasst uns das zusammen sagen. Ich lass mich nicht von Zigaretten binden. Ich lass mich nicht von Alkohol binden. Ich lass mich nicht von Medikamenten binden. Nein, du wehrst dich. Gott sagt, ich halte das fern, aber du musst auch mitmachen. Ja, ja, so ist's. Kannst nichts machen. Ich lass mich nicht von Krankmachen im Leben binden. Von Dummheiten binden. Und festmachen und so weiter. Ich lass mich nicht von Organisationen binden. Ich bin so froh, dass ich frei bin und ich möchte nichts anders. Da, guck mal. Ich kann jubeln. Bin frei. Jesus bietet, oder der Teufel bietet Jesus alle diese Reiche an und er sagt, Dankeschön. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Du kannst alles haben. Weißt du, das ist, ich lass mich nicht binden. Das ist ein sehr wichtiger Schritt. Ich lass mich nicht von der Angst mich binden oder lähmen. Ist noch schlimmer. Binden, es fängt mit Binden an und dann wirst du gelähmt am Schluss. Ich lass mich von der Behinderung nicht binden. Im Gegenteil, jetzt fange ich erst recht Fahrrad. Ich bin noch nie Fahrrad gefahren, aber jetzt fange ich erst recht Fahrrad fahren. Und jetzt mache ich Waldlauf, erst recht. Bisher bin ich nur in die Garage gegangen. Bist du Garage? Ich weiß, meine Heilung ist Gottes Wille, Gottes Plan. Aber ich habe auch einen Eigenanteil daran. Auch das ist so wichtig. Du und ich, wir haben an unserer Heilung auch einen Eigenanteil. Und das ist so wichtig. Gott sagt, ich will alle Krankheiten von dir wenden und du musst dich auch von diesen Krankheiten wenden. Das ist, was Gott von dir erwartet. Dass du nicht sagst, ja, wo ist denn du? Wo bist denn du? Was machst denn du, Krankheit? Wie siehst du aus? Du hast dich so versteckt. Wo bist denn du heute Nachmittag? Gar nicht mehr da. Weißt du, und so manche suchen. Meine suchen die Krankheit schon, morgens stehen sie auf, schon denken sie, jetzt schon irgendwo muss sie da sein. Du sollst aufhören, die Krankheit zu suchen. Gott wendet sie und Gott will damit nichts zu tun. Was willst du damit? Ganz schnell. Ein paar Gedanken. Gott will dich heilen. Das ist der Wille Gottes. Und im Psalm 103, Vers 13 heißt es, wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Psalm 103, Vers 13. Und Jesus sagt von seinem himmlischen Vater, ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Johannes 8, 29. Und was war, was Gott gefällt, was Gottes Wille ist? Apostelgeschichte 10, 38. Also, Gutes hat er getan, ist umhergezogen, hat alle befreit, die vom Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Und 1. Johannes 3, Vers 8. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und was war die Störung, die Jesus hier in diese Welt gebracht hat? Die Werke des Teufels, alles umgeschmissen. in den Abgrund fahren lassen. Heilung ist Segen, Krankheit ist Fluch. Krankheit ist nie ein Segen gewesen, noch nie. Kostet viel Geld, zerstört Leben, zerstört Freude, beraubt uns, frisst uns auf und so weiter. Das ist also nicht, was Gottes Wille war. Gott will, dass uns wohl gehe. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Gott kann sich nicht, Gott kann nicht ansehen und Gott will, wird auch nicht lange ansehen und er wird auch nicht lange zuschauen, wie seine Kreatur leidet. Gott wird nicht zusehen. Er sagt eines Tages, genug, jetzt reicht's. Satan, jetzt bist du weit genug gegangen, jetzt reicht's. Gott will uns heilen. Und jetzt mein eigener Anteil. Dein Glaube hat dich geheilt. Komisch. Mein Glaube soll mich heilen. Nicht dein Glaube, Jesus. Nicht deine Kraft, Jesus. Sondern dein Glaube, Frau. Dein Glaube, Mann. Dein Glaube hat dich geheilt. Also, verrückt. Mein Glaube soll heilen. Wenn wir die Stelle verstehen, was ich gelesen habe in Sprüche. Ein zerfletschter, zerdrückter, zermalmter, gedemütigter Geist, zerrissener Geist, zerstörter Geist. Wer kann ihn aufrichten? Aber der Geist des Menschen kann Krankheit vertreiben. Dein Glaube hat dich geheilt. Dein schlichter Glaube, dieser siebte Sinn, was ich sage immer, das hat dich geheilt. Du bist auf Wort Gottes eingegangen, hast getan, was Gott sagt. Hast dich weggekehrt. Guck mal, ich sehe nur Halleluja. Sonst sehe ich hier gar nichts. Bisschen Licht. Aber wenn ich euch sehe, ich habe euch lieb, aber jeder ein Problemfall. Jeder hat ein Päckle. Jeder hat eine Not. Jeder hat irgendwo eine Frage. Aber hier sehe ich nur Halleluja. Wenn du auf den Herrn schaust, siehst du nur Halleluja. Wenn du auf Menschen schaust, siehst du nur Sorgen. Wenn du auf Menschen schaust oder wenn du auf Häuser blickst, da fehlt das und da fehlt das und da fehlt das. Ach, da denkst du, Mensch, je älter das Haus ist, desto schlimmer ist es. Genau ist bei einem Menschen auch so. Heilung fällt nicht vom Himmel, dein Glaube. Das ist Buße, umkehren. Ich will euch nicht mehr sehen. Ich habe euch lieb, aber ich möchte es Halleluja. Halleluja, das ist, was ich möchte. Das interessiert mich. Das beschäftigt mich. Das ist mir so wichtig und so groß. Gott möchte, dass wir uns, wenn wir krank sind, an ihn wenden. An ihn wenden. An ihn wenden. An ihn wenden. Die Platte ist kaputt. An ihn wenden. An ihn wenden. An ihn wenden. 2. Mose 15, 26. Ich bin der Herr, dein Arzt. Oder 5. Mose 7, Vers 15. Der Herr wird von dir nehmen alle Krankheiten. Ist das nicht schön? Er wird von dir nehmen. Du kannst die Krankheit nicht abschütteln. Du kannst die Krankheit nicht loswerden. Die klebt an dir drin, die sitzt in dir drin. Aber der Herr wird es von innen heraus wegnehmen von dir. Aus deinem Kopf rausnehmen. Aus deinen Genen, deinen Zellen. Ja, du kriegst Frischzellen. Der wird diese Krankheit wegnehmen. Psalm 107, Vers 20. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Und er rettete sie, dass sie nicht sterben. Das ist, was Gott macht. Psalm 30, Vers 3. Der Herr, als ich schrie zu dir, da machtest du mich gesund. Du musst so richtig schreien. Die Krankheit aus dem Hals rausschreien. Richtig. Als ich zu dir schrie, hast du schon richtig geschrien? Weißt du, du solltest ohne Narkose operiert werden. Dann schreist du. Als ich zu dir schrie, du hast noch nie richtig geschrien. Nicht einmal richtig gelacht hast du. Aber wenn du richtig schreist, Fenster mit Styropor zumachen oder irgendwo weit weggehen, alle Scheiben hochdrehen und verdichten und dann so richtig rausschreien, als ich zu dir schrie. Und ich sehe immer wieder in der Bibel, wo Kinder Gottes geschrien haben, hat Gott Hilfe geschenkt, wurde geholfen, als ich schrie. So, Jeremia 30, Vers 17, auch mal die Propheten haben mal was Gutes. Aber dich will ich wieder gesund machen, sagt der Herr, und deine Wunden heilen. Dich will ich gesund machen und deine Wunden heilen, ist über Israel. Rechne mit Gott, dass er dich heilt. Ich will deine Wunden heilen. Die Zeit läuft mir davon, aber ich gehe noch in Stichworten das Wesentliche durch. Lerne Gott kennen, indem du ein paar Dinge tust, mitarbeitest. Und zuerst eine Sache ist, wo du mitarbeiten musst, ist, Medizin muss lernen, den Kranken zu behandeln und nicht die Krankheit. Und wir müssen lernen, den Kranken zu behandeln. Der Kranke, das bist du, das bin ich, wenn wir krank sind. Und nicht die Krankheit. Wir sollten aufhören, die Krankheit zu behandeln, die Krankheit zu gebieten und die Krankheit anzuschreien. Wir sollten den Kranken behandeln. Das hat Gott mir gezeigt. Den Kranken. Der Kranke, und zwar komplett, wie er ist, muss geheilt werden. Dann, ganz arg wichtig, Jesus sagt, ist es gut, dass ich weggehe? Johannes 14, Vers 12, der Größere wird kommen, der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist der Größere. Und dann, was du brauchst, ist, dass der Größere in dir hineinkommt. Das ist der Heilige Geist. Und dann passieren diese Wunder der Heilung. Da wird dein Geist wieder aufgefrischt. Dann werden die Zellen, jede Zelle deines Lebens wird aufgefrischt. Wenn du zu Jesus kommen möchtest, dann musst du deinen Fall bereits abgeschlossen haben. Wenn du von Jesus was haben willst, musst du deinen Fall abgeschlossen haben. Schon alles fix und fertig sehen, wie das ist. Und einfach Gott Danke sagen und preisen, obwohl es noch gar nichts ist. Denk an die Blutflüssige in Matthäus 9. Sie sah sich geheilt, noch bevor sie geheilt war. Und wenn du zum Heiland kommst und sagst, Herr, heile mich, vergiss es. Das sagt, ich kann nicht heilen. Was willst du von mir? Und da sagt einer, dass ich gesund werde. Deshalb fragt Jesus, zuerst muss der Wille des Menschen aktiviert werden. Was willst du? Sonst muss der Herr dich zuerst mal in die Seelsorge nehmen und fragen, was willst du wirklich? Was kann ich für dich tun? Und so weiter. Du musst, wenn du zum Heiland gehst, das ist ganz schnell, was ich jetzt noch, ich überfliege das, die Punkte. Du musst sagen, Herr, ich will tanzen, ich will laufen, ich will springen, ich will jubeln, ich will jauchzen, ich will große Taten für dich tun. Du musst schon fertig sein und bereits schon den Plan ausgebreitet haben, dass der Heiland nur noch seinen Segen geben kann und muss. Und nicht bitten und betteln und so weiter. Schon mit Lob und Dank einsteigen. Deshalb haben wir auch heute so viel vom Dank gesungen. Mit Lob und Dank einsteigen. Und Gott preis, also, dass du schon fertig bist. Ohne Zweifel. Im Glauben. Einfach preis Gott und sag und so weiter. Aber etwas, was mir noch ganz groß ist, das muss ich heute noch sagen, bevor ich mit euch bete. Philipper 4, Vers 8. Da heißt es, was immer wahrhaft, edel, recht, was lauter, was liebenswert, ansprechend ist, was Tugend heißt oder lobenswert ist, darauf seid bedacht. 6 große Wahrheiten sind hier drin. Wir sollten positiv eingestellt sein. Krankheit kann das Positive nicht aushalten. Egal was es ist. Und schon allein 6 Tugenden, 6 Wahrheiten bringen Heilung. Lest Philipper 4, Vers 8. 6 Dinge, auf die wir uns konzentrieren sollen. Was wohl lautet, was edel ist, was recht ist, was lauter ist, was liebenswert ist, was ansprechend ist, was Tugend heißt, was lobens ist. Das nehme ich rein. Alles andere vergesse ich. Alles andere will ich nicht haben. Also diese Tugenden. Und noch eins, oder vielleicht noch zwei. Psalm 50, Vers 14. Wir lesen Psalm 50, 15. Das ist so ein Lieblingsvers bei vielen. Aber Psalm 50, 14. Weißt du, was da drin steht? Bezahl dem Herrn dein Gelübde. Bezahl dem Herrn dein Gelübde. Ich will nicht dein Geld haben. Vergiss es. Opfer haben wir sowieso noch nicht aufgenommen. Aber bezahl dem Herrn dein Gelübde. Viele sind krank. Und als ich gebetet habe und gesagt, Herr, ich möchte die Wahrheit meinen Geschwistern sagen, dann hat Gott mir gesagt, das muss ich auch sagen. Deshalb überspringe ich diesen Punkt nicht, auch wenn es Mitternacht wird. Bezahl dem Herrn dein Gelübde. Weißt du, wie oft hast du versprochen? Und viele wundern sich, warum bin ich krank? Warum geht's mir nicht vorwärts? Viele haben versprochen, lieber Gott, wenn du mich heilst, wenn du mir Erfolg schenkst, wenn du das tust und so weiter, dann werde ich 1.000 Euro spenden. Dann werde ich in mein Haus aufbauen für dich und wir werden einen Bibelkreis bei uns zu Hause machen. Dann werde ich in die Mission gehen. Dann werde ich dein Wort predigen. Dann werde ich auf die Straße gehen und Traktate verteilen. Dann, wenn. Bezahl dem Höchsten dein Gelübde. Mach nicht so viele Sprüche. Und tatsächlich, du hast Gott, und ich sag dir, Gott hat dich, du willst Gott, dass Gott dich ernst nimmt, du musst Gott auch ernst nehmen. Und was du Gott versprochen hast, irgendwann, irgendwie, irgendwo, das musst du einlösen, mein Freund. Sonst kommt der liebe Gott und er holt's nicht, aber er schickt den Teufel zu holen. Der holt es ab. Der kassiert es daher. Und der holt es. Und er holt es 10-mal zurück, denn er kassiert für sich auch noch Wasser. Braucht auch Provision. Wenn du nicht dein Gelübde bezahlst, und da ist ein Haken bei vielen Kindern Gottes, warum sie nicht so gedeihen und sich nicht so entwickeln und nicht das erreichen, was sie erreichen sollten. Immer in der Bibel, wir lesen es immer in der Bibel, das ist biblische Philosophie, das hat nichts mit mir zu tun, das ist auch keine besondere Offenbarung von mir. Jakob, als er über den Fluss geht, sagt er, Gott, wenn du mich zurückbringst, will ich dir den Zehnten zahlen. Wenn du mich zurückbringst, will ich dir ein Haus bauen. Wenn du mich zurückbringst. Und Gott hat ihn zurückgebracht. Und Gott hat ihn auch gesegnet. Wenn du mich zurückbringst, bezahl dem Höchsten dein Gelübde. Das hat mit Heilung was zu tun. Das hat mit Gesundheit was zu tun. Das hat mit Wohlergehen was zu tun, wenn du dem Herrn dein Gelübde bezahlst. Jona, Kapitel 2, Vers 4. Und folgende Verse, ich überfliege die Verse, lese nicht alles aus Zeitgründen. Aber Jona, Kapitel 2, Vers 4 und folgende Verse. Und Jona, wir kennen ja diese Geschichte, Sturm, und dann ins Wasser geworfen, dann dieser Fisch da, den Gott verschafft hat. Du hast mich in die Tiefe geworfen. Jona war nicht, Gott hat den Jona berufen als Missionar, als Evangelisten, Pastor oder Prediger danach Ninive, aber er ging in die falsche Richtung. Du hast mich in die Tiefe geworfen. Das ist Ursache für viele Leiden, Hautleiden vor allem auch, insbesondere. Jona wurde zerfressen von der Säure im Bauch des Walfisches. Du hast mich in die Tiefe geworfen, mich umschlossen die Fluten, alle deine Wellen schlugen über mir zusammen und ich dachte, ich bin aus deiner Nähe verstoßen. Das denken die meisten Kranken. Gott hat mich verlassen. Gott hört mich nicht. Gott reagiert nicht auf mich. Gott kümmert sich nicht um mich. Du hast mich verstoßen. Das Wasser reichte mir bis an die Kehle. Tief in die Erde kam ich hinab. Also du hast dich schon im Totenreich gesehen. Ihre Riegel schlossen mich schon für immer ein. Schon dein Testament gemacht. Doch du holtest mich lebendig aus dem Grab herauf. Als den Atem mir schwand, dachte ich an den Herrn und mein Gebet drang zu dir. Okay, soweit ist klar. Aber jetzt kommt's. Ich aber will die Opfer opfern und laut dein Lob verkünden. Was ich gelobt habe, will ich erfüllen. Was ich gelobt habe, will ich erfüllen. Von dem Herrn kommt die Rettung. Was hast du gelobt? Warum geht's dir so dreckig wie dem Jona im Bauch des Fisches? Warum? Das Wasser schlägt über dir zusammen. Die Säure frisst dir alles weg oder ab. Ich will dem Herrn Opfer bringen und laut den Lob des Herrn verkünden. Er ging in die falsche Richtung, hat nicht das getan. Weißt du, als Gott ihm gesagt, ja, Herr, ich gehe. Aber nicht da, sondern da. Ich gehe immer. Nur leider in der andere Richtung. Ich gehe. Du rennst bloß in die falsche Richtung. Du tust bloß das Falsche. Ich gehe. Ja, Herr, ich kann sowieso dir nichts entgegenbringen. Es ist ratsam, Gott sein Gelübde, das wir gemacht haben, bezahlen. Gott holt uns sowieso. Er holt uns auch auf diese Art und Weise wie Jona zurück nach Ninive. Prediger Kapitel 5, Vers 3 und folgende Verse bis Vers 5. Wenn du Gott ein Gelübde machst, dann zögere es nicht zu erfüllen. Die Ungebildeten gefallen Gott nicht. Was du gelobst, das erfülle. Es ist besser, wenn du nichts gelobst, als wenn du etwas gelobst und nicht erfüllst. Deshalb stille sein und nicht so viel versprechen. Herr, ich mache das. Herr, ich bin dabei. Herr, ich und so weiter. Vergiss es. Mach keine Versprechungen, die du nicht halten willst. Und wir sind an unsere Versprechungen gebunden, egal was es ist, welche Art, egal wie fromm das war. Und du hast es vielleicht vergessen, was du dem lieben Gott versprochen hast. Aber er sagt jetzt, mein Freund, du bist dran. Und nach 10 Jahren, nach 20 Jahren kommt es und sagst, wo kommt das alles her? Das sind alte Versprechungen, die nicht eingelöst hat. Gott führt über alles Buch. Ein Gedenkbuch hat er. So, ich lese weiter in Prediger Kapitel 5. Lass nicht zu, dass dein Mund dein Fleisch in Sünde stürzt. Dein Mund stürzt dein Fleisch in Sünde. Krankheit. Erkläre nie vor dem Boten, der... Es war ein Versehen, also es war leichtfertig. Warum soll Gott zürnen über das, was du redest und vernichten, was deine Hände tun? Also, Gott fordert, du hast versprochen. Krankheiten gehen, wenn Gelübde bezahlt werden. Das muss ich sagen, tut mir leid, könnt mich steinigen hinterher. Krankheiten kommen, wenn Gelübde unbezahlt sind. Egal welche. Sie kommen wieder, wenn offene Rechnungen da sind, also Gott gegenüber die Rechnung. Du hast Gott was versprochen. Gott, wenn du mich aus Stalingrad befreist, das habe ich früher nach dem Krieg so ein paar Leute in Stuttgart gehabt, die haben dort Gott versprochen, wenn du mich aus Stalingrad, aus dieser Hölle rausholst, dann, die sind zu Hause, haben Gott vergessen. Denk nicht mal an den lieben Gott. Und dann kommt, und dann kommen schwere Krankheiten. Du hast vielleicht in einer Not, du warst vielleicht am Ende, du wusstest nicht mehr weiter, du bist vielleicht in einer katholischen Kirche, keine evangelische und keine freie Kirche und schon gar nicht eine freie Gemeinde wie diese. Da lagst du vorne und hast gesagt, oh Gott, ich weiß nicht mehr weiter, ich habe keinen Weg mehr, bitte hilf mir. Und wenn du mir hilfst, ich werde dir dienen. Ich gehe aufs Missionsfeld oder ich gehe ins Kloster oder was weiß ich, wo du hingehst. Verstehst du? Und du hast Gott gelobt und sind Jahre vergangen und hast dein Gelübde vergessen. Aber Gott hat es nicht vergessen. Er sagt, mein Sohn, wo ist es jetzt? 20 Jahre schon her. Wo ist das Versprechen? Wo sind deine Tränen? Ich habe dir geholfen. Ich habe dir Frau geschenkt, ich habe dir Haus geschenkt, ich habe dir Kinder geschenkt, ich habe dir Auto geschenkt, ich habe dir Arbeit geschenkt, du hast alles. Wo ist das, was du mir versprochen hast? Jetzt bitte, ich möchte meinen Teil haben. Wo ist das? Und wenn du das nicht abgibst, dem Herrn, was dem Herrn gehört, dann holt es der Teufel, nicht Gott. Der Teufel ist der Diener Gottes. Und der holt es und er kassiert für sich, für sein Gesindel noch, für die Ungläubigen noch, die er auch noch da was verteilt denen. Also zehnfach holt es zurück. Dann ist von dem Geschäft, von dem allem, was Gott dir gegeben hat, nichts mehr da. Kein Haus mehr da, kein Auto mehr da, keine Frau da, keine Kinder da, kein Mann mehr da, nichts mehr da. Und du wunderst dich, wo ist das alles geblieben? Der Teufel hat es geholt. Und dann zum Schluss geht es an deine Gesundheit dran. Nachdem das alles schon geholt ist, das Materielle, geht es an die Substanz. Wenn du Gott etwas versprochen hast und ziehst zurück, ja, das war nur Leichtsinn, das war so in der Angst, in der Panik, habe ich nichts anderes gewusst, mir blieb nichts anderes übrig, bist du wortbrüchig geworden. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er achtet auf deine Versprechungen. Deshalb sollst du nie leichtfertig sein in dem, was du versprichst. Wenn du das nicht tust, dann kommt der Doktor mit dem Skalpell am Schluss. Und halte das, was du versprochen hast. Du erwartest, dass Gott die Treue zu dir hält. Weißt du, das ist Ehebruch, geistlicher Ehebruch. Das ist Ehebruch, wenn du Gott die Treue brichst. Du hast versprochen, Herr, wir bleiben zusammen, bis das der Tod uns scheidet. Und so weiter. Und dann sagt Gott, jetzt wollen wir mal drauf sehen, mal drauf ankommen lassen, ob du so fest bist. Und hältst nicht ein, was du ihm versprochen hast. Wenn du Gott deinen Dienst versprochen hast, dann diene ihm. Diene ihm, wie auch immer. Wenn du Gott deine Liebe versprochen hast, dann liebe ihn von ganzem Herzen alle und alles, was in dir ist. Musiziere, spiel für Gott, jubiliere, ja auch so flattere für den Herrn. Wenn du Gott dein Haus oder dein Auto versprochen hast, dann stellst du zur Verfügung. Und wenn du es selbst nicht hast, gibst du wenigstens einen alten Schlitten ihm. Dass er irgendwo was sagt, dass, Herr, ich hab's getan. Auch in aller Schwachheit. Wenn du Gott deinen Partner, dein Kind versprochen hast, aber dann möchtest du, nein, der soll diesen Beruf lernen, er soll Professor werden, er soll das werden und so weiter. Wenn du Gott dein Kind versprochen hast, dann gib Gott dein Kind und lass, sag, ermutige, der soll dir mir dienen, der soll auf die Bibelschule gehen oder der soll ins Reich Gottes einsteigen, der soll das und so weiter. Und vorenthalte nicht dem Herrn, was du dem Herrn versprochen hast. Wenn du Gott deine Zeit versprochen hast, aber dann die ganze Zeit am Fernseher verbringst, was ist das? Lüge. Oder wenn du Gott deine Gaben versprochen hast und tust nichts, setzt sie nicht ein, wie du versprochen hast, dann fordert Gott dein Leben zurück, deine Gesundheit zurück. Gib mal her. Und dann muss Satan das alles noch besorgen dazu. Wenn Gott heilt, Geschwister, und jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, was ganz schnell ganz wichtig ist, Gott heilt zu einem ganz bestimmten Zweck. Als der Herr, die Schwiegermutter des Petrus heilte und den Fieber wegnahm, dann heißt es, und sie diente, sie stand auf und sie diente den Jüngern. Sie diente. Gott heilt dich, Gott heilt mich, nur für einen bestimmten Zweck. Du kannst Gott austricksen. Soll ich dir sagen, wie man Gott austrickst? Ich will dir sagen, ganz einfach. Weißt du, du willst Geld und du brauchst Geld. Oder du brauchst Gesundheit und du möchtest Gesundheit haben. Aber du musst sagen, Herr, ich möchte gesunde Füße haben, damit ich für das Evangelium gehen kann. Und den Rest, du kannst nachher 10% für dich auch behalten. Verstehst? Und es bleibt dir noch übrig. Und es bleibt dir wirklich viel übrig. Aber du musst sagen, Herr, für dich möchte ich, um deines Namens willen, ich will deinen Namen groß machen. Und du machst den Namen Gottes groß, aber gleichzeitig wird auch dein Name groß dabei. Verstehst du mich, was ich meine? Das ist ein bisschen komisch. Manche verstehen das nicht, denke ich wenigstens. Weißt du, wenn du Gott dienst, dient Gott dir und gibt dir so viel Freiraum und du lebst von den Resten noch, was übrig bleibt, was Gott nicht verbraucht und von dem Resten sättigst du deine Seele und deine Familie und alles drumherum. Aber es muss einen Zweck haben oder Weißt du, wenn du jetzt um Geld bittest, 10.000 Euro, könntest du gebrauchen, nicht wahr? Das wäre doch schön. Gib's mir morgen. Aber weißt du, wenn du bittest, Gott gib mir das und das, damit ich dein Reich finanzieren kann, damit ich dir besser dienen kann, damit ich dich besser unterstützen kann und so weiter, dann gibt dir Gott so viel, dass du ihn unterstützen kannst und dass dir noch was übrig bleibt. Das macht er. Aber deshalb, du musst für das Reich Gottes, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und dann wird euch solches alles zufallen. Das gilt auch für Gesundheit. Wenn du anfängst, für Gott zu leben, für Gott zu arbeiten, fällt dir Gesundheit zu. Fällt dir Kraft zu, fällt dir Freude zu, fällt dir Sieg zu, fällt dir alles zu. Lass mich nochmal sehen, was noch zufällt. Ach ja. So, ich fasse noch zusammen ganz kurz. Du kannst geheilt werden. Ich habe hier noch so, Jesus ist wunderbar. Alles, was er macht, ist wunderbar. Aber das ist nicht mein Thema jetzt noch zum Schluss. Du kannst geheilt werden, wenn du dich zum Heiler Jesus Christus bekennst. Nicht zum Menschen, zum Heiler Jesus Christus. Wenn der Heilige Geist deinen Geist aufrichten kann, wirst du geheilt werden. Du kannst geheilt werden. Du kannst geheilt werden, wenn du dem Wort Gottes vertraust. Absolut. Er hat's gesagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Du wirst geheilt werden. Und du kannst geheilt werden, wenn du dein Wort Gott gegenüber hältst. Und du wirst geheilt. Wenn du dein Wort hältst, ist Gott verpflichtet, sein Wort dir gegenüber zu halten. So du mir, so ich dir. Ganz einfach. Ganz einfache Lösung. Wenn du zu Gott treu bist, ist er treu zu dir. Ansonsten muss er sich zurückziehen. Und wenn er zurückgeht, kommen die anderen. Lass uns aufstehen. Und lass uns für Gott da sein. Halleluja. Preis Gott. Ist der Peter da oder kann man die Musik auflegen? Halleluja. Vater, ich danke dir. Vater, ich preise dich, dass du uns dein Reich schenkst, die Vision von deinem Reich und dass wir eingehen in das Reich Gottes. Halleluja. Und heute Abend ist eine Stunde, wo wir in die Gegenwart Gottes gehen. Lass uns unsere Hände zu Gott emporheben. Dieses Wort Halleluja soll deine Seele beseelen, deine Seele erquicken, deinen Geist erquicken. Du sollst nur Jesus sehen und dieses Halleluja in deinem Herzen ganz groß sein. Vater, vielleicht sind einige da, die Buße tun sollen, weil sie ihr Gelübde nicht bezahlt haben. Du tust es. Du zeigst es uns, wie wir dieses Gelübde erledigen können, wie wir gut machen können, wieder gut machen. Du willst das, wir wollen, dass wir diese Wiedergutmachung erleben. Aber Herr, wie ist es mit unserer Wiedergutmachung dir gegenüber? Herr, wir sind Schuldner. Schuldner des Evangeliums. Herr, wir wissen so viel. Aber geben wir diese Sache weiter anderen Menschen? Sagen wir es anderen Menschen von deiner Liebe, von deiner Güte? Bekennen wir dich vor den Menschen? Wir erwarten, dass du dich zu uns bekennst. Aber wie ist es mit unserem Bekenntnis? Herr, dieser Jonah hat es begriffen. Oh Gott, als er unten war, als die Wasser über ihn zusammenschlugen, als nichts mehr half, hat es gesagt, oh Gott, wenn ich zurückkomme, wenn ich noch einmal lebendig hier aus dieser Hölle rauskomme, ich gehe nach Ninive. Und vielleicht hat Gott auf dein Leben auch seine Hand irgendwo gelegt. Und vielleicht hast du Gott versprochen, Gott, ich diene dir. Und du hast deine Hand zurückgezogen. Und jetzt bist du in so einem Schlamassel, in so einem Sumpf, in so einer Ausweglosigkeit, in so einer Sinnlosigkeit, Hoffnungslosigkeit. Und sagst, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Jammer nicht so viel. Du Buße, kehr um. Schau in die andere Richtung und sag, Herr, ich gehe zurück. Da, wo du mich haben wolltest. Ich tue das nicht, was ich möchte und was die Leute möchten, sondern das, was du von mir gewollt hast und was ich dir hoch und heilig versprochen habe. Ich will das tun, in aller Liebe. Halleluja. Wir heben die Hände und versuchen gemeinsam zu beten. Ihr könnt mir nachsprechen. Sagt, lieber Vater, wir haben dich erkannt. Du bist unser Gott. Und du bist das Beste für uns und von uns. Und wir kommen zu dir als deine Kinder. Wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Dein Heiliger Geist wohnt in uns. Und Jesus, wir haben dir schon so viel versprochen. Und jetzt wollen wir dein Wort, jetzt wollen wir dir unser Wort erfüllen. Wir wollen tun, was wir dir gesagt haben. Uns dir ganz ausliefern. Und dein Eigentum sein. Segne uns. Segne uns. Segne uns mit Gesundheit, mit Freude, mit Kraft, mit Frieden. Beleb unseren Geist, dass wir die Krankheiten fernhalten können. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Während die Musik läuft, möchte ich einladen euch, vielleicht willst du ein Opfer bringen, kannst, darfst. Du darfst auch ein Gebetsanliegen bringen. Uiuiui. Wir lassen, da ist noch Platz. Herr Jesus, du siehst diese Nöte, die hier drin sind, in Jesu Namen. Wir haben es dir abgegeben. Wir segnen die Menschen. Herr, wir preisen deine Macht und deinen Sieg über das alles. Und Herr Jesus, so wie ich jetzt hier hineinlange, so lang du mal hinein und bete. Fang an, du zu arbeiten, Herr. Fang du an, die Dinge zu lösen auf deine Art und Weise. Krankheiten zu heilen, Familien zu retten, Finanzen wiederherzustellen. Herr, und vielleicht sind auch hier Gelübde. Herr, wenn du das machst, dann. Herr, wir möchten unser Gelübde dir bezahlen. Und du kannst, wenn du ein Gebetsanliegen hast, mit nach vorne bringen, in den Kasten legen, Gott überlassen. Es ist Gottes Sache. In dem Moment, wo du Gott abgibst, kümmerst du dich nicht mehr. Er wird fernhalten. Er wird fernhalten die Krankheiten von dir. Er wird, der Heilige Geist in dir hält es fern, erlaubt es gar nicht, dass es überhaupt an dir rankommt, dass du davon überhaupt informiert wirst. Und deshalb solltest du diese Information auch gar nicht mal ernst nehmen und annehmen und akzeptieren. Er hält es fern. Halleluja. Und dann steht unsere Schwester da. Du darfst dich hinstellen. Und unsere Schwester damit. Diesem Korb, Vater, in Jesu Namen, wir bringen unser Opfer und unsere Gaben nach vorne. Während die Musik läuft, kannst du jetzt deine Gaben nach vorne bringen. Gott preisen mit deinen Opfern, mit deinen Zehnten, mit deiner Hingabe, auch dein Gelübde. Kannst einfach Gott bezahlen. Und der Herr will dich versorgen. Und der Herr sagt, mein Kind, du sollst keinen Mangel haben. Du sollst keinen Hunger, keinen Durst haben. Ich will für dich da sein und für dich streiten. Ich will dein Vater sein. Und jeder gute Vater sorgt dafür, dass den Kindern gut geht. Herr, ich danke dir, dass du auch jetzt in den Finanzen deiner Kinder, deines Volkes hineinlangst und segnest. Hineinlangst und segnest. Jeder einzelne Gläubige wird gesegnet vom Segen Gottes. Herr, und du segnest, damit dein Reich gebaut wird, damit dein Wille getan wird, damit Menschen geholfen wird, damit Waisen, Armen geholfen wird, Herr, und damit die Armen, oh Gott, Gottes Kraft kennenlernen, Gottes Kraft erleben und erfahren. Halleluja, Halleluja. Du segnest uns, damit wir den Segen weiterfließen und weitergeben können. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Während die Musik noch läuft, ich will heute keinen Altarruf machen. Aber ich möchte, dass du dich einfach zu Gott ausstreckst. Musst nicht schreien. Aber einfach Gott sagst, Herr, ich genieße dich jetzt. Ich empfange dich jetzt. Ich lade dich jetzt ein in mein Leben. Oh, wäre du das Zentrum. Das Zentrum meiner Existenz. Die Mitte meines Lebens sei du, oh Herr. Und atme tief ein und lass es einfach hineinwirken. Lass es Gott in dir hineinwirken. Gott will in dir hineinfließen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Gott will in dir hineinfließen. Oh Gott, Halleluja. Und je mehr Heiliger Geist in dir reinkommt, desto weniger ist von all den anderen Dingen da. Je mehr die Herrlichkeit Gottes deine Seele erfüllt. Jesus hat seine Jünger angepustet und sagt, nehmt hin den Heiligen Geist. Und du tust es auch jetzt. Du bist von Jesus angepustet, von ihm. Von dem großen Priester Gottes. Das Schöne dabei ist, Jesus ist Priester, König und Prophet. Er ist alles in allem. Und an ihn halten wir uns. Halleluja. 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 Sag zu Gott, ich bin gesegnet. Ich bin geheilt. Ich bin befreit. Ich bin ein Kind Gottes. Amen.